palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Einen wunderschönen guten Tag. In unserem Fall ist es ein wunderschöner, sehr früher Morgen in einer außergewöhnlichen Aufnahmesituation. Denn es ist, wie gesagt, sehr früh und ich sitze ausnahmsweise mal nicht in meinem Schlafzimmer, sondern im Wohnzimmer, was ja mich selber ein wenig aus meiner Komfortzone bringt. Das Schlafzimmer ist die große Komfortzone von Mario Rica, das muss man einfach so sagen. Aber glücklicherweise habe ich zwei Unterstützer an meiner Seite. Wie immer natürlich Mario Soike.
Hi.
Der sich auch besonders freut, dass wir so früh aufnehmen an diesem Montag. Und wie versprochen ist Christian Bernhard bei uns. Christian, grüß dich.
Hallo Mario, hallo Marius.
Wir hatten euch versprochen, dass wir einen großen Saisonrückblick diese Woche angehen im Hause Serie Amore. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass wir die versprochene sozusagen Geißelung unserer Tabellentipps nicht ganz genau nachmachen können, denn ich habe den Zettel. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich habe den Zettel verschlammt, ich habe ihn wirklich verschlammt. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgehört, was wir alles getippt haben, aber da jetzt irgendwie alle 20 Teams der Tabelle hinweg hinunter doch auch irgendwie ein bisschen öde gewesen wären, machen wir das dieses Jahr ein bisschen anders. Wir werden uns sehr viel Zeit nehmen, um unsere Top 11 der Saison aufzustellen, also jeder seine eigene. Ich habe gesehen, ihr habt das auch schon ganz, ganz fleißig gemacht. Ihr seid weiterhin dazu aufgerufen, das zu tun, denn Marius und ich haben uns überlegt, wir machen dann einfach, wir wollten eigentlich nach dieser Folge schon eine kleine Sommerpause machen, aber da es so viele Top 11 von euch schon eingegangen sind, werden wir nächste Woche eine kleine Community-Folge machen, in der wir dann das statistisch gesehen auseinanderklamüsern, wie viel Überschneidungen wir haben oder eben auch nicht. An der Stelle schon mal Props an Markus, muss man einfach sagen. Erstens dafür, dass er die schönen Fotobüchlein verschickt hat, die jetzt auch bei mir an, eins ist auch davon bei mir angekommen, von ja, an dieser Stelle hätte ich jetzt den Namen des Bruders im Kopf haben müssen. Marius greift zur Seite und springt mir zur Seite.
Danny Last, Campo da Calcio.
Genau, es ist sehr schön. Navid hat sich auch sehr gefreut. Markus hatte noch einen Milan-Sticker beigelegt. Ganz liebe Grüße. Und ja, auch ganz liebe Grüße an die Community von Navid, der heute noch den Urlaub verlängert. Der ist heute wieder nicht am Start. Genau, aber das auf jeden Fall eine Empfehlung für die Community. Wer schöne Fotos aus italienischen Stadien haben möchte, der kann da mal nach googeln und sich das bestellen. Genau, ich wollte sagen, Markus hat vier verschiedene Top-Flop-Elfs aufgestellt. Ich glaube, so viele bekommen wir heute nicht hin, aber da surft doch mal auf seinen Twitter-Kanal bei Sound2Move vorbei, dann seht ihr das, oder unter dem Hashtag Serie Amore, wie auch immer. So, jetzt gehen wir aber rein ins Inhaltliche. Bevor wir an die Top 11 gehen, trotzdem vielleicht, ja, gehen wir mit was Aktuellem rein, würde ich sagen. Wir haben ja schon sehr viel über Napoli und die Meisterschaft gesprochen, deswegen finde ich, Christian, können wir eigentlich da auch ins Tagesgeschäft mal übergehen bei der SSC. Ist lustigerweise, als wir letzte Woche bei Max waren, um den Rasenfunk-Kurzpass, der es nicht mehr so heißt, also die internationale Saisonrückschau zu machen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, wenn Alexi Menüsch da gewesen wäre in unserer Aufnahmesituation, irgendwo ist mir der Name Rüdi Garcia durch den Kopf gesprungen. Ich weiß auch nicht, dass es jetzt dumm ist, im Nachhinein zu sagen, ich hätte ihn natürlich einfach mal droppen müssen, so kann ich es nur, es ist natürlich irgendwie blödes Geschwätz, aber Rüdi Garcia ist der neue Trainer von der SSC Napoli und ich sag mal, die Reaktionen darauf, auch gerade auch von den Napoli-Tifosi, die waren
verhalten,
gespalten, hat schon zu großen Diskussionen geführt und sagen wir mal so, man hätte sich einen größeren Namen gewünscht, hatte ich so das Gefühl. Wir hatten schon, also du hattest selber, glaube ich, da bei Max schon gesagt, zum Beispiel Enrique hättest du auch toll gefunden, aber der ist sich vielleicht nicht ganz einig geworden mit De Laurentiis. So, was hältst du denn von der Entscheidung?
Also sie hat mich überrascht, das als allererstes. Also der Name ist ja dann die letzten Tage schon so ein bisschen rumgespürt. Aber aus Frankreich war ja nicht nur Garcia allein, da war dann auch Galtier so, der mal so ein bisschen rumgewabert ist. Also als es dann echt offiziell war, wie gesagt, meine erste Reaktion war überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ich war auch im ersten Moment eher so, puh, weiß nicht. Auf der anderen Seite, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, muss man vielleicht, also zum einen glaube ich, würde ich mal sagen, hat sich der gute Rudi Garcia eine Chance verdient, weil das ist jetzt, wäre jetzt ein bisschen doof, finde ich, wenn gerade auch von unserer Seite da von außen, bevor der gute Mann da überhaupt erst einen Tag gearbeitet hat, da schon irgendwelche Urteile sich bilden. Und ich bin dann so ein bisschen in seine Roma-Geschichte zurückgegangen. Die liegt ja schon ein paar Jährchen her, muss man sagen, also 9 Jahre schon her. Aber wenn man sich das zum Beispiel anschaut, ich glaube, das hatten auch, oder ich hatte es nicht auf dem Zettel, der hat die Roma damals 2-mal auf Platz 2 geführt. Das waren ja die glorreichen Juve-Jahre, wo eigentlich nur die Frage war, ja, wer wird Zweiter? Und das hat die Roma in der Zeit eben ein paar Mal hinbekommen, 2-mal unter Garcia. Und einmal sogar hat die Roma unter Garcia da 85 Punkte geholt, wo ich sagen würde, mit 85 Punkten, da kann man auch was anderes anstreben. Klammer auf, Klammer zu, die Juve hat in dieser Saison 102 Punkte geholt. Also es war dann doch relativ schwierig, die Meisterschaft zu holen. Aber also das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst oder hatte ich nicht mehr so vor Augen, dass Garcia da wirklich ja eine erfolgreiche Zeit hatte. Und was mir auch positiv hängen geblieben ist, er hatte eine relativ lange Zeit in Rom, was ich auch relativ beeindruckend finde, denn wir alle, die wir uns sehr gerne mit dem italienischen Fußball beschäftigen, wissen, Rom ist kein einfaches Pflaster. Und wenn du in Rom all diese Einflüsse, die da von allen Seiten einpasseln, relativ lange aushältst und auch relativ lange gut managst, dann würde ich mal sagen, spricht das für deine Fähigkeit auch, sag ich mal, mit emotionalen Standorten umzugehen. Also das war dann so mein erster Punkt, wo ich glaube, das könnte vielleicht was sein, was ihm auch im Neapel hilft. Dass die Nummer eben ja sehr aufgeladen ist, sehr emotional, jetzt gerade durch den Gewinn des Scudetto auch. Also ich glaube, er ist charakterstark. Das könnte ihm helfen. Der Rest ist halt auch, ja, es ist halt jetzt schon viele Jahre her. Er war jetzt ja in anderen Gefilden, glaube ich, kann man halt schwer beurteilen, wie er das da so gemacht hat. Aber ja, ich bin dann zum Schluss gekommen, ich fände es sehr fair, Rudi Garcia eine Chance zu geben. Und allein diese Charakterstärke, glaube ich, könnte ihm helfen. Und der letzte Punkt von meiner Seite dazu, hatten wir ja auch schon oft, man kann zu De Laurentiis stehen, wie man will. Und es gibt genügend Anknüpfpunkte, warum man ihm vielleicht auf verschiedenen Ebenen skeptisch gegenüberstellt. Aber was man ihm halt nicht abschlagen kann, finde ich, ist, dass das wirklich immer wieder geschafft hat, über die letzten Jahre auch Neapel so ein bisschen neu zu erfinden, auch mit seinen Entscheidungen. Sowohl auf der Trainerposition als vielleicht auch gerade auf der Mittelstürmerposition. Ihr erinnert euch wahrscheinlich auch, was war das Geheule groß, als Cavani weg war, wo man dachte, okay, das war's mit Napoli. Ja, dann kam halt Higuain. Dann, als Higuain weg war, oh mein Gott, größtes Katastrophe aller Zeiten, zack, ging's mit Osimhen weiter. Also De Laurentiis hat schon bei aller Streitbarkeit zumindest immer wieder es geschafft, gewisse Entscheidungen so zu treffen, dass der Verein weiter eine gute Entwicklung genommen hat. Und dann muss man ihm vielleicht diese Chance jetzt auch zugestehen. Allerletzter Punkt, es scheint wirklich wieder ein kompletter Alleingang von De Laurentiis gewesen zu sein. Also der Mann entscheidet einfach, ja, Giuntoli, der ja zwar immer noch da ist, aber wer weiß, der Sportdirektor, der hat es anscheinend auch aus den Medien erfahren. Also De Laurentiis ist, sagt so, das ist Sache, das ist mein Mann. Und jetzt, glaube ich, sind wir alle gespannt, was das wird.
Ich glaube auch, dass, weiß nicht, hätte er von Giuntoli jetzt noch einen Tipp entgegengenommen. So.
Dann hätte er den anderen genommen.
Ja, genau. Zwei Kommentare aus der Community, die wir bekommen haben. Einmal von Julian, also für mich ist das ganz großer Quatsch, wenn da so Trainer wie Thiago Motta und Italiano rumlaufen. Ja, kann man sicherlich so sehen, ist natürlich die Frage, ob die beiden überhaupt zu haben gewesen sind. Ich glaube, Rocco Commisso hat gesagt, dass Italiano unter keinen Umständen abgegeben wird. Und Bologna ist ja auch nicht so auf Geld angewiesen, dass sie ihn da jetzt irgendwie gegen Ablöse ziehen lassen müssten. Und Fabio hat geschrieben, das passt, als Roma-Trainer stichelte und spuckte er immer Galle gegen Juve, da ist er jetzt perfekt und kann das bei Napoli fortführen und ist auf einer Wellenlänge mit De Laurentiis.
Ganz kurz ein Satz nur zu Italiano, den müssen wir wirklich aus der Gleichung rausnehmen, fairerweise, weil ich meine, dass da gewisses Interesse bestand, dass das, glaube ich, ein Match gewesen wäre, das von allen Seiten erstmal ganz gut geklungen wäre. Aber Italiano hat sich gleich, glaube ich, am Tag sogar nach dem Conference-League-Finale mit Comiso zusammengehockt und die haben beide gesagt, es geht weiter. Also da, glaube ich, war nichts zu machen. Und muss man auch dazu sagen, De Laurentiis und Comiso sind sehr eng. Also De Laurentiis wollte auch, glaube ich, da in keinster Weise irgendwie zündeln oder da womöglich was anstacheln, so von wegen, ich ziehe dir den jetzt einfach da raus. Also das muss man schon fairerweise sagen, das lag, glaube ich, auch an der Stärke der Fiorentina, die da einfach in der Handlungsposition war, zu sagen, hey, wir machen einfach mit ihm weiter, er hat ja auch noch Vertrag, Punkt.
Und dann vielleicht noch ein Satz von mir auch zum Sportlichen, also meine Reaktion war ja auch sehr verhalten und ich bin mir auch nicht sicher, ob das langfristig so gut geht, aber das ist, glaube ich, hauptsächlich dem geschuldet, dass Rüdiger Garcia eben zuletzt in Saudi-Arabien gearbeitet hat und man denkt halt, also dann ist es irgendwie immer so im Hinterkopf so, ja, okay, der ist jetzt finished, so, ne, wenn er den Job angenommen hat. Aber dann habe ich mir auch nochmal seine vorigen Stationen angeguckt und da ist Olympique Marseille, wo er auch 3 Jahre gewesen ist, Stichwort emotionales Pflaster und so, mit 1,68 Punkten im Durchschnitt schon das Schlechteste. Und also er hat auch in Lyon danach, wo man ja irgendwie auch denkt, so, okay, das ist schon seit Jahren irgendwie nichts mehr Spektakuläres bei denen, super Punkteschnitt geholt, eben bei der Roma auch. Und soweit ich mich an seine Roma-Zeit zurückerinnere, hat er da auch einen sehr attraktiven Offensivfußball spielen lassen und das passt ja dann auch zum Selbstverständnis von Napoli und zu der Mannschaft, die er davor findet. Und ich glaube, ja, auf jeden Fall eine faire Chance hat er verdient. Ich hätte mir auch irgendwie attraktivere Namen vorstellen können, so, aber ich glaube nicht, dass das jetzt voll in Sand setzt irgendwie.
Ja, also ich weiß nur, dass so in der Napoli-Bubble auf Twitter war auch ganz viel zu hören, natürlich dieses gibt ihm erstmal eine Chance, da bin ich eben sowieso immer dabei, so wie es Christian gesagt hat, ganz genau richtig. Da war ein bisschen, ja, dieses haben wir nicht den Anspruch, jetzt einen noch größeren Namen zu hören und dann, also Stichwort Enrique, aber
er im Gegensatz zu Rüdiger Garcia in Rom gescheitert ist.
Stimmt.
Natürlich auch vor seiner ganz großen Zeit, ne, keine Frage, aber
ja, und da ist vielleicht die einzige Frage, Christian, ist, kann man da De Laurentiis den Vorwurf machen oder vielleicht auch nicht den Vorwurf machen? Er ist halt vielleicht dann auch so ein Betriebswirtschaftler, ne? Er hat halt, er sieht halt jetzt vielleicht nicht ein, irgendwie 8 Millionen Jahresgehalt an Trainer zu überweisen.
Genau, also ich finde, das kann man jetzt auch wieder bewerten, wie man möchte, gut oder schlecht finden, aber ich finde, da ist er zumindest auch stringent. Also das hat er auch relativ klar gesagt. Gewisse Summen, die da ausgerufen werden, die gehen wir einfach nicht mit. Punkt. Und gerade bei Luis Enrique hat er das ja eigentlich sogar auch relativ offen erzählt, hat gemeint, ja, der spielt halt einfach in anderen Gehaltssphären und die bin ich nicht bereit einzugehen. Auch da sollte man vielleicht dazu sagen, Napoli war ja auch über die letzten Jahre, ist ja auch nicht nur eine sportliche Erfolgsgeschichte, sondern wirklich auch eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, also im italienischen Fußball. Dementsprechend hat De Laurentiis da wirklich auch immer geschafft, das Ganze, ja, budgetmäßig sehr gut im Rahmen zu halten. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, finde ich das einfach sehr stringent. Da waren ein paar schon draußen. Andere Namen, die vielleicht gepasst hätte, waren da nicht verfügbar. Er hatte mal gesprochen, er hat eine 40-Mann-Liste. Also wäre ganz spannend, wer da alles drauf war. Aber dementsprechend, ja, finde ich, wie gesagt, kann man ihm zugutehalten, so das Spiel oder die Summen, die gewisse Trainer ausrufen, da fängt er erst gar nicht an und dann schränkt sich der Kreis halt ein und dann kommt am Ende Rudi Garcia raus. So, jetzt glaube ich, sind wir alle gespannt. Aber den Punkt, finde ich, kann man ihm auch noch zugutehalten, dass er da nicht sein komplettes Gehaltsgefüge irgendwie sprengen möchte.
40 Mann ist also knapp an Lorenz Günther Köstner vorbei. Um den Namen mal wieder gesagt zu haben. Ja, ganz kurz, bevor wir dann doch noch ein, zwei Takte zum Sportlichen sagen. Meine erste Einschätzung war, ich glaube, ich hatte getwittert, finde ich prinzipiell erstmal gut, aber so völlig ohne Fundament, also nur so reines Bauchgefühl, weil ich irgendwie immer mit Rudi Garcia irgendwie an der Seitenlinie was Positives verbunden habe. Der gefällt mir von der Art her einfach. So, das ist. Mal gucken. Bin gespannt. Und vielleicht muss man dann ja da auch zu Kreuze kriechen, gerade als Neapolitaner, Neapolitanerin, wenn das dann gut läuft, wie es ja auch in der Saison mit dem einen oder anderen Spieler oder vielleicht auch Spalletti der Fall war. Also Marius und ich haben schon sehr viel und ausführlich über Napoli gesprochen, aber natürlich, Christian, interessiert uns auch noch deine Conclusio dieser Saison, wenn, was kann man aus deiner Sicht besonders herausheben an diesem Scudetto? Ich glaube, es sind viele Sachen. Gibt's eine Geschichte oder eine Personalie, die ja auch das ist, ne? Das jetzt kurz zusammenzufassen, deine Aufgabe.
Ich probiere es. Also zum einen mannschaftlich fand ich einfach das so Besondere an dem Scudetto. Das werden wir, glaube ich, später dann auch an unseren Top-Elfs ein bisschen rauslesen können, dass da sehr, sehr viele hochtalentierte Einzelspieler da waren oder in ihren Rollen sehr prägende. Aber dass für mich Napoli trotzdem immer irgendwie übers Kollektiv gekommen ist. Also, dass es Spalletti wirklich geschafft hat, eine Mannschaft im wahrsten Sinn des Wortes daraus zu machen oder ein Setting zu schaffen, in dem eben ganz, ganz viele dieser Spieler, die vor 2-3 Jahren, glaube ich, die wenigsten auf dem Zettel gehabt haben, Klammer zu, dann ihre Qualitäten so herausragend präsentieren konnten. Also das bleibt für mich hängen. Wir können jetzt ewig über Osimhen und Kvaratskhelia reden, was ja auch schon oft genug getan wurde. Und trotzdem fand ich, war es halt viel, viel mehr bei Napoli. Das war so für mich die Quintessenz bei der Mannschaft. Und als zweiten Punkt würde ich schon nochmal Giuntoli auch nennen, weil wir haben viel über die Mannschaft, über die Einzelspieler gesprochen, wir haben viel über Spalletti gesprochen, völlig zu Recht, brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber eben, dass Cristiano Giuntoli, der Sportdirektor, halt seit 8 Jahren da ist und wirklich diese Mannschaft auf den Weg gebracht hat. Und zwar ganz interessant, das möchte ich vielleicht als letzte Anekdote erzählen. Überraschenderweise sind Giuntoli und Spalletti in Italien ungefähr seit, glaube ich, jeden dritten Tag irgendwo unterwegs, um Ehrenrängen einzuheimsen, weil es da ja sehr viele Preisübergaben gibt und überraschenderweise ist Spalletti in sehr vielen Fällen der Trainer des Jahres und Giuntoli in sehr vielen Fällen der Sportdirektor des Jahres. Und einmal bei einer großen Ehrung waren sie halt beide auch da, beide entgegengenommen, beide eine Rede gehalten und da hat man so, finde ich, gespürt auch oder ganz gut mitbekommen, wie das funktioniert hat, nämlich Giuntoli hat einige Spieler auch wirklich mehr oder weniger allein geholt. Also nicht im Sinn, dass er sich da mit Spalletti überworfen hätte, sondern Spalletti hat die Geschichte erzählt. Bei Anguissa hat er gemeint, da ist Giuntoli bei ihm ins Büro reingekommen, hat gesagt, Luciano, Anguissa, das ist unser Mann, das ist genau den wir brauchen. So, und Spalletti hat auch ganz ehrlich gesagt, er hatte Anguissa gar nicht so auf dem Zettel oder hat sich nicht groß mit ihm beschäftigt, aber er hat gesagt, da das Verhältnis mit Giuntoli so gut war, war für ihn in dem Moment auch klar, ja, hol den, weil wir den dann gewinnbringend einbauen. Und das fand ich ganz spannend, dass sozusagen Giuntoli wirklich der Architekt, sage ich mal jetzt, über Jahre war, der diese Spieler da hingeholt hat und dann jetzt mit Spalletti 2 Jahre lang genau der Mann da war, der mit dem Material diesen großartigen Fußball kreiert hat. Also da hat sich nicht nur auf dem Platz eine besondere Chemie gefunden, sondern wirklich auch zwischen Giuntoli und Spalletti. Und deswegen, ja, finde ich, weil Giuntoli immer so ein bisschen unterm Radar läuft. Aber wenn wir uns anschauen, eben, ja, können wir jetzt eine lange Liste, die Lobotkas und wie sie alle heißen, wer hatte die vor 3-4 Jahren auf dem Zettel? So gut wie niemand. Napoli hat die geholt, hat die einem Mann, dem richtigen Mann in die Hand gegeben und der hat daraus dieses Fußballkunstwerk gemacht. Das finde ich eigentlich vielleicht so als abschließende Geschichte noch ganz, ganz passend.
Geht der jetzt eigentlich fix?
Er würde gerne fix gehen, aber da sind wir dann wieder bei Herrn De Laurentiis. Also das wird noch spannend. De Laurentiis sagt, er hat Vertrag, weiß aber, glaube ich, selber, was will er mit dem Sportdirektor, der für sich sozusagen da seine Zeit beendet sieht. Weiß nicht, ob es jetzt ein Poker wird, noch um Ablöse, um Kohle. Fakt ist, im Moment ist er noch da, aber im Moment ist er nicht derjenige, der die Entscheidung trifft, ganz einfach.
Je später er bei die sportliche Entscheidungsgewalt bei Juve bekommt, umso besser für De Laurentiis und Napoli.
Definitiv, genau.
Okay. Ja, spannend. Sehr gut, da haben wir doch da auch nochmal einen neuen Dreh bekommen. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, wir hatten sie alle drei nicht unter die Top 4 getippt. Daran meine ich mich zu erinnern.
Ich bin mir sehr sicher, dass du Napoli auf Platz 2 getippt hast. So, fairerweise.
Ich? Ja. Okay. War das dann die Folge mit Mauri, wo wir
Da waren wir uns unsicher. Das war, glaube ich, mit die erste in dieser Saison, die wir aufgenommen haben. Und dann so 3 Wochen später oder so haben wir die Saisonvorschau gemacht. Und ich habe sie nicht in die Top 5 getippt, auf Platz 6 oder so. Bei Christian weiß ich es nicht mehr so genau.
Ich habe sie nicht Top 4 gehabt. Ich habe sie auf 5 gehabt, ja. Also stark, Mario, wenn du sie auf 2 hattest, dann geht der Punkt mal ganz, ganz fett an dich.
Aber das kann sein, dass dann schon ein paar Transfers waren, ne? Also, dass wir erst mit Mauri geredet haben zu der Zeit, als noch nicht mal Raspadori und so da waren. Ne?
Genau.
Also, wir gesagt haben, das wird ganz schwierig irgendwie überhaupt europäisch und dann.
Genau, bei uns haben wir auf jeden Fall noch ein paar Namen gefehlt, einige, aber ich bin mir auch ganz sicher, also bei mir waren sie auch nicht Champions League, ja.
Okay. Lass uns doch noch kurz über den Vizemeister sprechen, bevor wir vielleicht in die Abwehr unserer Top 11. Vielleicht machen wir das heute so. Wir machen Mannschaftsteile. Ja. Morgens hat man die besten Ideen.
Das ist so wie bei der UEFA hier Fußballer des Jahreswahl. Zwischen den Lostöpfen wird dann immer so ein Mannschaftsteil kurz gesprochen.
Ja, dann hätte ich die Frage, wo ist dann Hamid Altintop?
Für mich, solange Paul Breitner nicht mit Ritterrüstung irgendwie einläuft, ist das für mich kein würdiges Champions League-Finale.
Nee, not my UEFA, wenn Paul Breitner das nicht macht.
So. Lazio. Ja, das hätte mich jetzt doch interessiert, wo wir sie hingetippt hätten. Aber ich habe alle Notizen durchgesucht und vielleicht mache ich zumindest danach nochmal eine Auflistung. Irgendwann, wenn viele Urlaubstage da sind, dann höre ich mir die Folgen nochmal an und schreibe das für euch raus. Oder ihr macht das. Also nicht ihr zwei, sondern die Community, kann das mal ein bisschen Hausaufgaben. Lazio, also vom einen Trainer-Genie zum nächsten, muss man ja tatsächlich jetzt inzwischen mal so sagen, und auch einer mit Napoli-Vergangenheit. Da haben auch Marius und ich, glaube ich, gebetsmühlenartig sehr oft, wenn wir über die Römer gesprochen haben, gesagt, ne, man kann da halt eben erkennen, was passiert, wenn man einem Maurizio Sarri Zeit gibt. Und das hat er die Zeit hervorragend genutzt und läuft auf Platz 2 mit den Laziali ein. Das fand ich auch, trotz dessen, dass wir so oft gesagt haben, den trauen wir was zu, dann in der Konsequenz und der Souveränität, nur ligatechnisch, ne, immer ausgeklammert den Europapokal bei Herrn Sarri, muss man natürlich auch machen, schon überraschend stark, ehrlicherweise.
Weil ich mir gerade unsicher war, es ist tatsächlich die beste Platzierung seit dem Scudetto gewesen.
Oh, krass.
Also ein paar Mal Dritter sind sie seitdem geworden, aber Zweiter nicht.
Ja, ist eine Ansage, würde ich mal sagen. Ja, also ich fand es beeindruckend. Also klar, wie du sagst, Europa League und Conference League, aber ich muss sagen, das Kapitel habe ich bei Lazio schon seit einigen Jahren abgehakt. Also Lazio in der Europa League und Conference League kann man sich sparen, weil das hatten die, ich glaube, das liegt nicht nur an Sarri, das liegt ja jetzt über viele Jahre. Also anscheinend ist die Mannschaft auch nicht dafür gemacht oder gewillt, diese Doppelbelastung auf der europäischen Ebene anzunehmen. Von dem her muss ich sagen, im Nachhinein haben sie alles richtig gemacht, weil sie haben dann früh den Weg gefunden, sich nur auf die Liga konzentrieren zu können. Und das haben sie extrem gut genutzt. Und weil du Sarri sagst, ja, bin ja völlig bei euch, das hatten wir ja auch schon mehrmals. Mei, Sarri kann halt, sind wir wieder bei Spalletti, kann halt was bewirken, wenn du ihm Zeit gibst, wenn du ihn arbeiten lässt. Und ich fand so das beste Bild in der Saison dazu war Luis Alberto. Weil Luis Alberto war ja Anfang der Saison, das hat Sarri auch mehrfach auf Pressekonferenzen auch ganz offen ausgesprochen, hat gesagt, ich kann mir Luis Alberto im Moment noch nicht leisten, sozusagen in diesem Gefüge, weil seine fußballerischen Qualitäten, also, das brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber halt das Spiel gegen den Ball von ihm reicht mir noch nicht oder das kann die Mannschaft sozusagen noch nicht stemmen. Und jetzt machen wir vielleicht die Klammer Richtung Saisonende, wer die letzten Wochen, ja, letzten Monate von Luis Alberto gesehen hat, der hat A gesehen, dass Luis Alberto weiterhin dieser brillante Fußballer ist, glaube ich, den wir brauchen wir jetzt gar nicht groß uns damit beschäftigen, weil das zeigt uns ja schon seit vielen Jahren. Aber was halt Luis Alberto eben im Spiel ohne Ball gemacht hat, gegen den Ball, wie er sich eben in diese Systematik eingeordnet hat, wie er wirklich auch nach hinten gearbeitet hat, das ist für mich so halt das Bild dieser Lazio-Saison, dass eben Sarri es geschafft hat, eben, das braucht vielleicht manchmal Zeit bei Sarri, aber das war das beste Beispiel jetzt, wenn da jedes Rädchen ineinander greift, dann kannst du halt so eine tolle, großartige, herausragende Saison wie aus Lazios Sicht haben. Und nochmal zur Erinnerung, Lazio hat in allen Topspielen in dieser Saison unfassbar performt. Sie haben Napoli geschlagen, sie haben Inter geschlagen, sie haben Juve geschlagen, sie haben Milan einmal 4-0. Das war im Januar, das ist mir extrem hängen geblieben. Das war klar, das war die schlechte Phase von Milan. Aber was Lazio da mit Milan gemacht hat, das, also die haben die rund gespielt, aber mal so richtig. Sie haben beide Derbys gewonnen. Das soll, darf man, das sind wir wieder beim Thema Rom. Das darf man in Rom auch nie außer Acht lassen, wie viel es bedeutet, wie wichtig das ist, wie schwer das auch ist, einfach zwei Derbys zu gewinnen. Und dementsprechend, und sie haben sich, würde ich noch als letzten Punkt sagen, sie haben sich ein bisschen von Ciro Immobile emanzipiert. Also der 30 Tore Immobile, den wir ja eigentlich ja seit Jahren eigentlich kennen, hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Klar, viel aus Verletzungsgründen. Finde ich auch ganz spannend. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Korrigiert mich gerne, hat er 12 noch gemacht oder 10? Also 10 hat er auf jeden Fall gemacht. Auch ganz witzig. 12. Wie viel? Sorry?
12.
Ja, finde es ganz witzig. So vom Gefühl her hat für mich Immobile 3 gemacht, aber das sieht man vielleicht aus seinen Standards eben halt. Also wenn man Immobile nicht auf dem Schirm hat, dann macht er halt trotzdem 12. Also das spricht vielleicht auch ein bisschen für ihn. Aber nochmal, sie haben sich wirklich von ihm emanzipiert, haben viele Wochen ohne ihn gespielt und haben auch viele Wochen ohne ihn sehr gut gespielt. Und da kam halt auch wieder dieses Sarri-Gehen durch mit Felipe Anderson als falscher Neun, da waren sie fernlich noch mal schwerer auszurechnen, haben keine Anhaltspunkte gegeben. Anderson, finde ich, hat das wirklich großartig gemacht. Klar, ist das kein typischer Neuner, aber hat halt ein neues Element reingebracht, weil er halt auch viel kurz gekommen ist, weil er viele Wege gegangen ist, dadurch auch noch mal die gegnerischen Abwehrreihen auseinandergezogen und so. Also, ja, beeindruckend. Also, Napoli auf 1, Lazio auf 2, hatte ich nicht auf dem Plan.
Der kriegt dann aber oder hat dann auch die Tipprunde quasi im Vorhinein gewonnen, der das so getippt hat.
Egal, was er sonst getippt hat.
Genau. Ja, aber das stimmt. Also ich glaube, ich bin hier gerade auf der Torjägerliste und so viele Wappen von einem Verein sehe ich in den Top 20 nicht wie von Lazio. Das sind 4 Spieler. Also das unterstreicht diesen Punkt ja ganz gut. Immobile hat trotzdem die meisten Tore gemacht mit 12. Aber Zaccagni mit 10, Anderson mit 9 und Milinkovic-Savic auch mit 9. Ja, da ist eben dieser Ausfall einfach im Kollektiv aufgefangen worden und das mit Bravour.
Ja, absolut. Ich habe aus Versehen von hier aus gerade Christian gemutet. Wenn du wieder was sagen willst, musst du dein Mikrofon selber wieder entsperren. Tut mir leid dafür. Das war no offense, das wollte ich nicht machen eigentlich, aber ich wollte eigentlich mich muten, aber so ist es mal. Was wollte ich gerade sagen? Ja, das hatten wir nicht hier im Podcast gesprochen. Ich glaube, das war auch bei Max. Ich muss mal gucken, dass wir das nicht vermischen, weil so mit bisschen Blick in die Zukunft, was wir von Lazio erwarten können, und das wird ja sicherlich wahrscheinlich die Champions League wird ein bisschen anders angenommen als Europa League und Europa Conference League, wo man ja auch sagen muss, es ist eine bemerkenswerte Leistung, wie souverän sie da aus der Gruppenphase und dann da auch noch in der Conference League sofort sich verabschiedet haben. Also dafür auch nochmal 2 Daumen hoch. Und sie sind tatsächlich, wenn das stimmt, was ich gesehen habe, in Top 3 für die Auslosung, oder war das... Ich dachte nämlich, hier ist Top 4, aber ist das schon fix, die Töpfe? Ich habe irgendwo letztens so eine Grafik gesehen, das müsste ich tatsächlich nochmal nachrecherchieren, aber ich dachte, sie sind jetzt tatsächlich in Top 3 gelandet.
Es gab ja schon auch dann, also durchaus diese Saisons, wo sie in der Europa League mal ins Viertelfinale oder so gekommen sind. Ich schätze, das zählt dann halt doch schon einiges. Und wenn viele Meister jetzt auch aus den kleineren europäischen Ligen halt nicht so gut im UEFA-Ranking sind, dann kann das natürlich schon sein.
Ja. Was können wir von denen erwarten? Gibt es da was Spannendes, was ihr glaubt, was sich auf dem Transfermarkt tut? Ah, vielleicht sprechen wir da gleich, wenn wir auf die einzelnen Spieler zu sprechen kommen. Vielleicht
man, kommt der ja auch. Man sieht auf jeden Fall schon an den Bemühungen, die da stattfinden, dass versucht werden soll, dem Kader mehr Breite zu geben. Also dass man der Vize Ciro wird ja dringend gesucht, und mit Milik und Simeone zum Beispiel sind da zwei Namen, die seit Wochen irgendwie heiß gehandelt werden, wo bei beiden ist das, glaube ich, jetzt nicht so, also noch nicht so super konkret ist, oder die abgebenden Vereine sich noch nicht damit zufrieden geben, was Lazio da anbietet. Aber ja, also ich glaube, dass da will man aufgrund der Geldtöpfe, die zu erreichen sind, dann auch ein bisschen mehr erreichen als Platz 4 direkt.
Ja, und ich würde sagen, also wenn wir einen Blick nach vorne werfen, Lazio wäre gut beraten, das weiter zu tun, was sie auch letzten Sommer getan haben, nämlich da hat auch Sarri sehr aktiv in die Kaderplanung mit eingewirkt und wie man sieht, sehr erfolgreich, denn gerade da kommen wir dann ja später wahrscheinlich auch bei der Top 11 dazu, es war ja nicht nur der Fußball nach vorne so beeindruckend, sondern sie waren ja unfassbar kompakt, standen auch richtig gut. Und wenn man zum Beispiel anschauen, die Innenverteidigung, Romagnoli und Casale, die kamen letzten Sommer und da war bei beiden Sarri derjenige, der gesagt hat, holt mir die, das sind die, die ich für meinen Fußball brauche. Und ja, die Saison hat ihm recht gegeben, denn auch hier wieder, ich will gar nicht sagen, dass Romagnoli als Einzelspieler also nicht zu ersetzen ist, aber für den Fußball von Sarri war das genau die richtige Idee, mit dieser hohen Viererkette, Romagnoli, der den jungen Casales so ein bisschen geführt hat, also auch da wieder ein Fit einfach, es hat einfach gepasst. Und jetzt bin ich mal gespannt, jetzt haben sie ein paar Millionchen mehr in der Hinterhand, wissend mit der Champions League. Ich würde mir wünschen, dass Sarri da nochmal die Chance kriegt, vielleicht bei 2, 3 Namen sozusagen die durchzukriegen. Und dann finde ich es schon sehr spannend, wenn er da wirklich jetzt nochmal den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann. Also ich muss sagen, ich freue mich sportlich sehr auf sie in der Champions League.
Ja, komm, das bringt uns doch zum ersten Mannschaftsteil, würde ich erstmal einfach direkt sagen. Denn das hatten wir auch schon mal angesprochen, von der Liga ist zum Torhüter der Saison Lazios Provedel gewählt worden. Und da bin ich jetzt gespannt, ob der bei euch auch im Tor steht.
Okay, fange ich an. Ich fange erstmal an. Ich habe ein 4-3-3, das nur so zum Einstieg. Torhüter, ich muss sagen, da habe ich mich echt am schwersten getan. Also das war für mich so, klar, da können wir jetzt eine lange Liste. Also Meunier hat für mich einfach viel zu kurz gespielt, war viel zu lang verletzt. Und danach sieht man auch die Qualität, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich fand sogar in den letzten Champions-League-Wochen einen unfassbaren Step nochmal gemacht. Aber ich habe mich dann doch versucht, auf die Liga irgendwie zu bleiben. Und ja, machen wir es kurz. Am Ende bin ich bei Provedel gelandet, aber nicht im Sinn von, weil er mich einfach so, weil für mich klar war, er muss es sein, sondern ich wollte halt wirklich auch so ein bisschen diese Lazio-Defensive honorieren. Und wer 21 Mal zu Null spielt, wie Herr Provedel oder wie Lazio, das liegt logisch viel, hat man ja schon am System, aber da ist der Torhüter dann logisch schon auch mit drin, und Provedel hatte einige sehr, sehr gute Spiele, hat oft auch, finde ich so, was die Reflexe betrifft, sehr guten Job gemacht. Dementsprechend habe ich mich für ihn entschieden, muss aber sagen, in Klammer, ich hatte auch noch Vicario und Karnesecchi, weil ich fand, die auch auf andere Art und Weise sehr beeindruckend waren, aber ich wollte, wie gesagt, mit Provedel dann schon auch diese Lazio-Defensive honorieren.
Bei Karnesecchi und Vicario natürlich auch immer der Faktor, dass eine Mannschaft hier unten steht, da kann, also sieht der Torhüter häufig dann, glaube ich, hat mehr Chancen, sich auszuzeichnen, so rum.
Definitiv, ja.
Soll deren Leistung gar nicht in Abrede stellen, also auch wirklich fantastische Saisons, und Karnesecchi dann hoffentlich nächste Saison als Nummer 1 in Bergamo, um da dann den nächsten Schritt zu machen, auch Richtung vielleicht Squadra Azzurra. Ich bin auch bei Provedel. Einfach auch aus dem Grund, weil es für mich die individuell beste Torhüterleistung gewesen ist. So, also der Torwart hat ja beim Dirigieren der Abwehr auch eine wichtige Rolle im modernen Fußball. Dazu kommt genau was Christian gerade gesagt hat, teilweise die Reflexe und so, oder die Reaktionen, die er gezeigt hat, das ist halt herausragend gewesen. Ich weiß noch, dass wir vor der Saison gesagt haben, als er und der Portugiese Maximiano gekommen sind, ja, als der dann die rote Karte da im ersten Spiel gesehen hat, ja, der muss sich jetzt erstmal ins Tor zurückkämpfen. Und das hat er ja offensichtlich erfolgreich nicht geschafft. Einfach weil Providel nie auch nur den Hauch eines Anlasses gegeben hat, dass man darüber nachdenken müsste, ihn wieder rauszunehmen. Und natürlich hat Alex Meret 2 Gegentore weniger kassiert. Aber rein von der individuellen Torwartleistung fand ich Providel einfach besser. Und zwar auch deutlich.
Ja, lustig. Ich wollte gerade wenn du jetzt nicht noch Meret gesagt hättest, hätte ich einfach die Nachfrage stellen müssen, ob über den gar niemand nachgedacht hat. Nur allein damit er mal genannt wurde, weil wir da auch irgendwie seine Entwicklung so in sicherer Erwachsener, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass man da auch einen Step gemacht hat. Ich selber habe mir vorgenommen, jetzt in der Top 11 ehrlicherweise keine so Auswahlen oder Namen zu nehmen, wo man sagt so, hohoho, da hat er mal was ganz was anderes, sondern ich will wirklich so von mir, ich glaube, Markus hat das Obvious Choice genommen, weil ich finde, unsere die Top 11 muss wirklich einfach irgendwie die Besten sein und da brauche ich nicht irgendwie in die Top 11 Orsolini reinstellen, auch wenn der auch gut war. Also versteht ihr, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Und ich hatte auch über Maignan nachgedacht, weil ich habe ja sehr oft Tatarushanu verteidigt, aber ich finde, man hat schon extrem gemerkt, als Maignan gefehlt hat, was er sonst insgesamt der Mannschaft gibt. Und deswegen war er dem auch nochmal so wichtig zu bestimmten Zeitpunkten in der Saison. Thema Champions League etc. pp. Aber da Christian das gerade auch nochmal betont hat mit der verkürzten Spielzeit, muss man ehrlicherweise sagen, dass ich dann über die gesamte Saison, und dann habe ich da auch nichts hinzuzufügen, lande ich auch bei Providel.
Ein Satz vielleicht noch dazu, weil auch wieder Sarri mit reinkommt. Marius hat ja Maximiano angesprochen. Sarri war anscheinend auch derjenige, als dann klar war, dass, weil Maximiano wurde ja eigentlich als die Eins verpflichtet, der auch nochmal darauf beharrt hat, er will auch noch Providel. Also er hat da anscheinend auch schon ein bisschen Gespür dafür gehabt. Also ich glaube jetzt nicht, dass er damit gerechnet hat, dass es im ersten Spiel nach sechs Minuten oder 3 Minuten schon rot gibt und so. Also so viel heißsäische Fähigkeiten unterstelle ich ihm jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber er hat anscheinend das Gespür dafür gehabt, dass er auch nochmal einen haben möchte, der sozusagen dieses Match um die Eins auch annehmen kann. Und ja, im Nachhinein würde ich sagen, auch diese Idee ist aufgegangen.
Jetzt hat, bevor wir zur Abwehrreihe kommen, vielleicht hat Christian gerade professionellerweise schon seine Systeme genannt. Marius, wie machst du es denn?
Ich bin auch im 4-3-3.
Ich bin bei der 4-3-3. Ich habe tatsächlich, ehrlicherweise, nee, ich bleibe es bei meinem. Ich nenne das offenes Visier, meine Taktik, und spiele mit einem 3-5-2. Aber bei den 3 Abwehrspielern sind es auch nicht alle irgendwie da hinten dafür da, den Laden dicht zu halten.
Die Schienenspieler sind auch eigentlich eher Außenstürmer.
Ja.
Bin jetzt gespannt, ob Leao oder ein Kvaratskhelia da ein Schienenspieler ist.
Mal gucken. Wollen wir kurz die 2 Mailänder-Clubs abhandeln, bevor wir unsere Abwehrreihe machen?
Sehr gerne.
Das sind nämlich die 2 anderen Champions League Teilnehmer, weil Juve ja Punkte abgezogen bekommen hat. Über Inter haben wir sehr, sehr lange auch schon nochmal mit dem Kollegen Hörner gesprochen, Christian. Aber da du ja, glaube ich, auch immer wieder einer warst, der auch zu Zeitpunkten, an denen das wir und auch Interistis nicht getan haben, Simone Inzaghi verteidigt hast, dass du jetzt hier natürlich nochmal eine Ode auf ihn singen.
Ja, also glaube ich, hat jetzt ja jeder gesehen, dass auch an diesem Champions League-Finalsamstag nicht so viel gefehlt hat. Dementsprechend, also ich fand es wirklich viel zu harsch, die Wochen, die Monate zuvor. Und aus der Situation raus fand ich es umso beeindruckender, was Inzaghi daraus gemacht hat. Also wie ruhiger nach außen geblieben ist, dass er sich nicht provozieren hat lassen, zumindest öffentlich, dass er seine Arbeit mit dieser Mannschaft weitergemacht hat und dass das, finde ich, beeindruckend war. Vor allen Dingen, ich meine, gerade jetzt schweifen wir kurz Richtung Champions League, weil es geht ja nicht anders. ich finde, Inzaghi hat halt, war für mich so, hat jetzt im Nachhinein gezeigt, wie man so eine Champions League Saison spielt, weil ich kenne keine Mannschaft, die im Herbst die Champions League gewonnen hat. Ist mir noch nie beim Weg gelaufen. Und dementsprechend hat Inter A schon durch die Ausgangslage in der Gruppenphase logisch ein großes Problem gehabt. Und klar haben sie da nicht, weiß Gott, wie gezaubert, aber sie haben halt diese Hürde genommen. Und ich weiß nicht, wie viele andere schon überhaupt diese Hürde hätten genommen. Und dann hat er geschafft, dass sie im Rennen bleiben, also Februar, März, diese ersten Runden. Und dann aber hat er es geschafft, dass die Mannschaft wirklich, als es drauf ankam, dass sie da war, dass sie in ihrer Prime war, körperlich, von der Überzeugung her. Das war ja für mich auch so beeindruckend im Champions-League-Finale. Ich hatte nach 2 Minuten das Gefühl, die glauben dran. Also nicht so ungefähr, okay, wir sind halt da und schauen halt, wie lange geht's gut und so, sondern nee, wir sind da, um das Ding mitzunehmen. Und zwar nicht, um es nur einfach zu sagen, sondern ich fand, das haben die auch ausgestrahlt. Und das finde ich einfach großartig, wenn das ein Trainer schafft, sozusagen, ja, genau den Weg einzuschlagen, dann ist das für mich, deswegen ist für mich auch die Intersaison so positiv. Jetzt können wir logisch sagen, 12 Saisonniederlagen ist viel zu viel, dass sie so früh aus dem Meisterschaftsrennen draußen war. Gar kein Thema, das ist nicht Inter-like und das muss mit dem Kader auch anders gehen. Aber wenn ich mir halt anschaue, was daneben halt einfach geschaffen wurde, und da haben wir jetzt über den Coppa-Sieg und Super-Coppa-Siege noch gar nicht geredet, dann muss ich sagen, ich wüsste nicht, was ich als Fan einer Mannschaft mir mehr erwarten sollte. Also am Ende ging es in der Liga darum, diese Champions League Quali zu holen. Und auch die, finde ich, muss man sagen, trotz der Probleme haben sie dann souverän. Dann haben sie im April gefühlt einmal angezogen. Da hatten sie, glaube ich, diese 6 oder 7 Siege in Serie. Und dann war das Ding auch durch. Dann war klar, so, wir sind nächstes Jahr wieder Champions League Punkt. Und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das, auf dieses Riesending, das womöglich möglich ist. Und deswegen muss ich sagen, auch wenn das Champions-League-Finale jetzt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, für mich Inzaghi großartig, wie er das gehandelt hat. Und auch, glaube ich, was ja auch viele, weil ja immer dann viele gemeint haben, Inter 3-5-2, hinten tief drin stehen, lauern. Nee, also wer das Champions-League-Finale gesehen hat, spätestens da könnte einem vielleicht bewusst geworden sein, dass das auch ein bisschen mehr war, was Inzaghi da mit seinen Spielern erarbeitet hat. Und dementsprechend bleibt es für mich trotz dieses bitteren Ausgangs, eine unfassbar positive Saison für Inter.
Punkt.
Punkt. Genau. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen so viel darüber gesprochen und auch schon mit anderen Gästen. Weiß gar nicht, gibt's irgendwelche sonstigen Neuigkeiten der letzten Tage, die vielleicht noch erwähnenswert wären, außer irgendwelche 10 verschiedene Gerüchte, zu welchem deutschen Verein Robin Gosens geht?
Ich finde einen spannenden schon, nämlich, dass er auch dieser Champions League Run hat ihnen ja auch einiges an Geld reingespült. Das heißt, es so um die 140 Millionen Euro, das muss man sich mal vorstellen, also zwischen Prämien und auch Zuschauereinnahmen. Das stellt logisch auch den ganzen Verein bringt ihn in eine ganz andere wirtschaftliche Situation. Und in den letzten Tagen, Wochen ist der Name Fratesi immer heißer geworden bei Inter. Und ich würde sagen, wenn die Fratesi holen, dann sage ich Chapeau. Und ich würde auch sagen, für Fratesi wäre das genau der nächste richtige Schritt. Also Fratesi plus Barella haben wir jetzt vielleicht auch ein bisschen in der Nations League gesehen. Das kann schon Spaß machen. Also ich glaube auch, dass sie jetzt wirklich in der Position sind, wenn sie clever nochmal ein bisschen was dazu holen, dass sie wirklich, und das ist jetzt vielleicht mein letzter Ausblick nächste Saison, für mich nächste Saison ganz klar Inter der 1A-Kandidat von Scudetto. Also ich glaube, das wollen sie jetzt auch. Das hängt ihnen jetzt auch nach, diese Saison, dass sie so weit weg waren. Die vorletzte, dass du gegen Milan es aus der Hand gibst. Also für mich ganz klar, Inter wird nächstes Jahr voll Richtung Meisterschaft angreifen. Und ich glaube, alle anderen werden einiges zu tun haben, um da mithalten zu können.
Ich glaube, das war auch unser Dreier-Tipp für diese Saison.
Richtig, ja.
Ja. Ja. Da muss man natürlich bedenken, dass Gagliardini geht. Also da
hast du völlig recht, ja. Das müssen sie halt noch verkraften, ja.
Milan musste auch viel Trouble verkraften jetzt zum Saisonende oder nach Saisonende. Das haben wir schon ausführlich in der letzten Folge besprochen, wenn ihr da Hintergründe haben möchtet, dann empfehle ich euch die letzte Ausgabe Serie Amore mit Tom, der da sehr viel, sehr Gutes gesagt hat und euch dann nochmal ein bisschen auf den Stand bringen kann. Bei Milan Einschränkung eben Punktabzug Juve, Sportlich gesehen wäre es nicht die Champions League Qualifikation gewesen, aber es war auch eine tolle Saison in den europäischen Wettbewerben oder in dem europäischen Wettbewerb. Und insgesamt bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass man gucken muss, wo man herkommt. Trotzdem irgendwie eine Saison, die ich kann es verstehen, dass man die aus Sicht, wenn man der Rossoneri nicht komplett greifen oder als positiv abhaken möchte. So, wie geht's dir, Christian?
Ja, ich muss sagen, ich bin auch da positiver, auch genau, weil du den einen Satz gesagt hast, wo kommen die her? Also wo war Milan vor 3 Jahren? Und wenn ich mir dann den Weg anschaue, dass die letztes Jahr das Scudetto geholt haben, vielleicht ein Tick zu früh, wenn man so die Entwicklung anschaut, aber mei, wer sagt schon nein, danke, logisch, wunderschön, das Ding zu holen. Und wenn man dann im Jahr drauf, nachdem man ja wirklich auch ewig in der Champions League keine Rolle gespielt hat, ins Halbfinale kommt, mit einer Mannschaft, die einfach immer noch von der Altersstruktur her und von der Entwicklungsfähigkeit sehr, sehr gut dasteht, dann bleibe ich dabei, dass, oder finde ich, wenn dann am Ende dieser Champions League Quali-Platz in der Liga dasteht, wie auch immer, klar, hast du völlig recht, das hätte eigentlich von den Punkten her nicht gereicht, aber mei, das ist halt nicht Milan-Problems, finde ich, wenn Juve da irgendwas abgezogen wird. Fakt ist, am Ende haben sie sich für die Champions League wieder qualifiziert und da müssen wir nicht drum rumreden. Das ist ja logisch bei all diesen großen Vereinen der entscheidende Punkt. Also aus wirtschaftlicher Sicht musst du dich in den Top 4 halten, um eben auch diese Planbarkeit zu haben. Das haben sie geschafft. Dazu das Champions League Halbfinale und, ohne jetzt groß auf die Maldini Nummer 1 zu gehen, wie du sagst, ihr habt schon drüber gesprochen, nur ein Satz von mir dazu. Ich finde es krass, wie das gemacht wurde, aber das ist halt anscheinend mittlerweile mit fremden Eigentümern oft so. Also man kann zu Maldini stehen, wie man will, aber ich finde die Art und Weise, mit so einer Figur umzugehen, für mich absolut nicht nachvollziehbar. Aber ich finde noch ein wichtiger Punkt, Milan hat nicht nur dieses Halbfinale, dieses Champions League Halbfinale hat es geschafft, sondern sie haben auch Leao verlängert bekommen. Und ja, für mich ist das ein Riesenpunkt, weil wer hätte vor ein paar Monaten oder ja gedacht, dass A, Leao bleibt, dass Milan auch die Stärke hat, sozusagen so einen Spieler zu verlängern. Und das alles in der Klammer Donnarumma, Calhanoglu, Kessié. Also Milan hat wirklich in den letzten Jahren, war vielleicht die Mannschaft auf hohem Niveau, die es extrem bitter zu spüren bekommen hat, dass wirklich krasse Leistungsträger, die auch einen großen Wert gehabt hätten, einfach ablösefrei gegangen sind. Und bei Leao wäre es jetzt ja womöglich auch, wenn es blöd gelaufen wäre, auch in so eine Richtung gegangen. Und da die Stärke zu haben, mit einem der aufregendsten Spieler Europas von seiner Spielweise her, da jetzt einfach die Sicherheit zu haben, klar, ich weiß, nächstes Jahr im Sommer geht es bei Leao wieder los, wenn er wieder so weiterspielt. Aber dann, finde ich, bist du als Milan jetzt einfach in der Position zu sagen, ja, liebe Leute, ruft ruhig an, aber unter dreistellig brauchen wir gar nicht erst weiterreden. Und diese Sicherheit, also dass sie das auch noch geschafft haben, ist für mich ein krasses Puzzleteil. Also Champions League Halbfinale, Champions League Quali plus diese Leao-Verlängerung plus Pioli, der es nicht einfach hatte mit einem Kader, der ihm von den Neuzugängen wenig bis nichts gegeben hat, bis auf Ciao, ist es für mich auch eine positive Saison.
Thema Sicherheit. Abwehr. Ich habe 3 nur, habe ich gesagt. Also wie gesagt, aber ich glaube trotzdem, also das sind jetzt nicht alle Spieler, die gelernt haben, in der Dreierkette zu spielen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowohl der hinten rechts bei mir in der Dreierkette sein Glück versucht und dann mal ein bisschen, ja, auch nochmal neue Herausforderung annimmt bei mir im Team, dass der eventuell auch bei euch in der Viererkette hinten rechts verteidigt. Wollen wir ein paar Takte über Giovanni Di Lorenzo verlieren? Treffer, oder?
Sehr gerne, ja.
Der Kapitän, der Antreiber, Identifikationsfigur, Führungsspieler und auch von dem, wo er herkommt, also vor 3 Jahren hatten die wenigsten diesen Spieler auf dem Zettel und jetzt ist er der Kapitän der herausragenden Meistermannschaft. Da führt doch überhaupt gar kein Weg dran vorbei.
Nee, ich ergänze noch 2 Sachen. Seine ruhige Art auch. Ich glaube, das hat auch, also ein Kapitän, der in so einem emotionalen Umfeld einfach auch mit seiner Bodenständigkeit und so, glaube ich, einiges dazu getragen hat, dass auch dieser Napoli-Weg mit auf den Weg gekommen ist. Und zum Letzten noch spielerisch unfassbar wichtig auch, weil er wirklich auch in dieser, sage ich mal, Napoli, da waren die Außenverteidiger viel mehr als klassische Außenverteidiger, also wirklich auch im Spielaufbau oft ins Zentrum reingerückt als zusätzliche Anspielstation, wirklich um zusätzliche Lösungen auch zu haben für einen Spielaufbau, der ja bei Napoli dann so wichtig ist, damit sie ins Rollen kommen. Offensiv auch auffällig, schöne Tore, ja, für mich kompletter Spieler auch.
Ja, ja, und wie du gesagt hast, diese Ruhe irgendwie zeichnet sich auch dadurch aus, dass kein Kapitän, der immer direkt beim Schiri steht, also schon auch oft, aber halt irgendwie gut gestreut und ja, so verlängerte Arm, passte irgendwie als Kapitän auch dann irgendwie voll gut zu Spalletti, so, ne, also irgendwie ein Fit und der verdiente dreifache Startelfplatz in unserer Elf der Saison.
Und ich könnte mir auch vorstellen, letzter Satz dazu, mit der traurigste Neapel, dass Spalletti nicht mehr da ist. Also es sind viele, bin ich mir sicher, aber ich glaube, das, was du auch nochmal angesprochen hast, diese besondere Verbindung, Spalletti hat ihn ja auch ernannt zum Kapitän, er hat gemeint, das war für ihn damals schon eine Riesenehre, also ich glaube, er wird besonders traurig darüber sein, dass dieser Weg jetzt nicht noch ein Jahr weiter wird.
Ja.
Ich habe gerade mal in die Datenbank meines Arbeitgebers geguckt, 76 Spiele in seiner Karriere als Innenverteidiger.
Ja, genau.
Also.
Aha, dann kann er das vielleicht sogar ein bisschen, meinst du?
Hat unter Gattuso sogar eben 2-3 Mal innen ausgeholfen. Ja. Wirklich. Und auch, was noch ein Punkt vielleicht, oder? Der ist nie verletzt. Der spielt immer. Der ist immer fit. Spalletti hat am Ende der Saison mal gemeint, Spitzname Robocop. Also das finde ich, trifft es ganz gut. Also es ist wirklich, müsst ihr auch mal anschauen, der wird auch nie ausgewechselt. Der spielt immer durch, der ist immer da, außer letztes Jahr diese 3 Spiele, wo der Napoli das Ding weggeworfen hat. Das ist vielleicht auch noch so ein letztes Beispiel dafür, als Napoli letztes Jahr noch im Rennen um den Titel war. Dann kam diese Horror-Dreier-Serie, was Empoli, Fiorentina, ich weiß gar nicht, was dritte war. Und in den 3 Spielen, das war eine der wenigen kurzen Verletzungspausen von Di Lorenzo. Also vielleicht auch das im Nachhinein ein kleines Zeichen.
Es gibt nur einen einzigen Feldspieler, der mehr Minuten auf dem Feld stand in dieser Saison.
Und der wäre?
Federico Basquiotto.
Geil.
Und das waren genau, 72 oder so.
Ja, krass. Lass uns doch links und rechts sozusagen vervollständigen in der Abwehrkette. Bei mir ist der linke Innenverteidiger, der auch keiner ist, und das wird tatsächlich eine schwere Aufgabe, die Seite dann dicht zu halten. Und habe ich in meine Dreierkette habe ich hier Di Marco gestellt.
Hat er aber auch schon häufiger gespielt, auch bei Inter.
Ja, aber es ist dann wirklich sehr, sehr viel Zug nach vorne auf jeden Fall.
Aber ich mache auch einen Haken dahinter, wie Marius gesagt hat. Der hat die Position gespielt. Also alles gut.
Und ich habe ihn auch links hinten.
Ui, okay. Kann ich nachvollziehen, absolut. Dann kommt jetzt vielleicht mein überraschendster Name. Ich habe Carlos Augusto von Monza.
Oh, ja.
Ich war genau das, was du am Anfang gesagt hast, auch Mario. Es gibt ja so viele Namen, finde ich, die kann man auch reinnehmen, weil die eine tolle Saison gespielt haben. Ich wollte schon auch leistungsmäßig. Und ich finde aber, Carlos Augusto war wirklich so einer dieser Schlüsselspieler von Monza, die ja wirklich auch durch einen ansehnlichen Fußball wirklich überrascht haben. Muss man jetzt auch dazu sagen. Deswegen ist es bei mir ein bisschen asymmetrische Viererkette, weil Carlos Augusto spielt eigentlich auch dieser Schienenspieler links. Aber da habe ich ja mit Di Lorenzo einen, der eben auch leicht ins Zentrum reinziehen kann. Und dann habe ich im Aufbau diese Dreierkette und Carlos Augusto darf über links ein bisschen mehr Meter machen. Also ich hoffe, das würde taktisch auch funktionieren. Aber jetzt zu Augusto noch ganz, also wirklich beeindruckend, sowohl Tore, also 6 Tore, dazu 6 Vorlagen. Und wirklich eben dieses Monster-System, das viel über die Außen gekommen ist, das sehr lebhaft war, hat da wirklich eine prägende Rolle für mich gespielt. Und dementsprechend habe ich ihn reingenommen, auch da ein bisschen, um diese Monster-Saison ein bisschen zu würdigen. Aber ich finde, allein, dass er jetzt schon seit Wochen sowohl bei Juve als auch bei Inter wird er hin und wieder genannt. Also den haben jetzt auch einige Große auf dem Zettel. Mal schauen, ob der schon bald den nächsten Sprung macht. Also wirklich finde ich eine sehr, sehr positive Saison.
Ich glaube, Di Marco, da haben wir in den letzten Wochen auch sehr viel drüber gesprochen. Das benötigt jetzt nicht zwingend einer weiteren Erklärung. Bin ich deswegen sehr gespannt, jetzt, was wir in den Innenverteidigerpositionen für Namen aufrufen.
Die IVs also. Bei mir ein IV. Ich habe mich ehrlicherweise damit auch am schwersten getan, was die Systematik meiner Mannschaft angeht, weil ich dann doch eigentlich auch gerne zwei aufgestellt hätte. Der jetzt bei mir spielt, an dem kommt man nicht vorbei, finde ich. Der ist auch zum Verteidiger der Saison gewählt worden. Und das ist Kim von Napoli. Der komplettiert bei mir meine Dreierkette. Mal sehen, ob wir ihn nächstes Jahr noch in Italien zu sehen bekommen. Spricht vieles dagegen. Ja, glaube ich, da spricht vieles dagegen. Wird dann eher auf die Insel. Wer ist gerade Top-Kandidat, Marius?
Bayern.
Ach, Bayern. Ah, stimmt, Bayern. Das ist Bayern, die Bayern wollen das.
Also, was der italienische Kollege mit den Initialen F und R am Wochenende geschrieben hat, das klingt danach, als hätte Kims Management allen anderen Vereinen abgesagt. Und ich glaube, da geht es dann jetzt hauptsächlich darum, wie schnell Lucas Hernandez nach Paris transferiert wird.
Und das ist der Transfer, der die Bayern jetzt nach vorne bringt und die ganzen anderen Probleme, die sie haben, löst, ne?
Na klar. Da liegt es an der Mannschaft, das weiß man doch.
Also bei mir Kim. Bin gespannt, welche zwei ihr da noch drin habt.
Ich glaube, bei Kim sind wir uns alle einig, oder?
Ja, ich glaube, den Haken können wir schnell setzen, ja.
Ja. Und der andere, den ich dann habe, der ist auch schon gefallen jetzt vorhin in der Diskussion und das muss man einfach Lazios Verteidigung würdigen. Und ich glaube, ich hatte Romagnoli im Winter auch schon stehen. Und der macht das wieder als Anführer dieser Verteidigung bei Lazio. Und tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen mit die größte positive Überraschung, wenn man bedenkt, wie das in den letzten Jahren bei Milan für ihn gelaufen ist, sowohl verletzungsmäßig als auch dann irgendwie mit unglücklichen Böcken und so weiter, wie er da rausgekommen ist und dann jetzt bei seinem, ja, obwohl er Roma-Jugend ist, Lieblingsverein, da den Laden dicht hält. Das ist schon höchst beeindruckend.
Ja, ist auch der Spieler, weswegen ich eigentlich auch dann vielleicht doch fast nochmal auf Viererkette umgeschwenkt wäre. Und du sagst es ja ganz richtig, der ist ja auch richtig, der ist raus aus dem Profifußball geschrieben worden, zeitweise schon auch von Gazetten. So hatte ich das Gefühl oft. Also, dass der nochmal so wiederkommt, hätte ich auch nicht auf dem erwartet. Und deswegen auf jeden Fall bei mir auch Bankplatz Nummer 1.
Freut mich sehr, Marius, dass du ihn reingenommen hast. Ich war auch bis kurz davor ihn. Bei mir war es dann eben diese Schichtung. Ich habe mich dann für Provedel entschieden, damit diese Lazio-Defensive gewürdigt. Was heißt entschieden? Eigentlich hat es Romagnoli auch verdient. Aber ich habe Chris Smalling dann doch auch noch genommen, okay, ja. Weil ich finde, klar, es passt jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Viererkette, aber ich finde, die Roma war in dieser Saison auch wieder sehr, sehr stabil defensiv und die Roma mit oder ohne Chris Smalling ist einfach ein Riesenunterschied. Also was er dieser ganzen Dreierkette für eine Stabilität gibt, wie viel Mancini und Ibanez von seiner Präsenz einfach profitieren, hat auch wieder einige Tore erzielt, also auch offensiv bei Standards wirklich eine Wucht und war für mich ganz knappes Rennen. Ich finde auch Romagnoli hat es genauso verdient, aber ich habe es dann eben so ein bisschen der Ausgewogenheit, habe ich mich für Smalling entschieden. Auch nochmal daher, gut, der Punkt gilt für Romagnoli auch, aber Smalling hat meiner Meinung nach auch einen wahnsinnig hohen Wert einfach für diese Roma-Mannschaft. Also deswegen meine
ich. Passt auch von der Geschichte so ein bisschen vielleicht analog zu Romagnoli, denn wer hätte ihm nach Manchester United zugetraut, sowas zu machen?
Genau, definitiv. Und jetzt auch schon nicht die erste Saison, die ja dieser Stabilisator ist. Und dementsprechend ist es bei mir Kim plus Smalling. Gewisse physische Präsenz.
Durchaus. Da spielt man als Stürmer gerne, ne?
Absolut, das liebt man.
Das passt auch deswegen ganz gut, weil das uns die Gelegenheit gibt, direkt auf die Plätze 5 und 6 zu schauen, wo die Roma knapp hinter Atalanta eingelaufen ist. Vielleicht ganz erst kurz zur AS, die Champions League Qualifikation weggeworfen hat, beziehungsweise halt eben gepokert hat, hatte ich so das Gefühl, um die Europa League zu holen. Das ist nicht gelungen. Und zumindest hat man am Schluss sich jetzt eben nochmal wieder für diese qualifiziert und muss nicht in die Conference League gehen. Ich hatte der Roma, das erinnere ich auch noch, zugetraut, unter die ersten vier zu kommen. Sie waren eine Zeit lang da, auf bestimmten auch spielentscheidenden Positionen, würde ich es so als Fazit für mich ziehen, fehlte da eine gewisse Konstanz oder auch sehr oft das nötige Spielglück. Aber wenn das nötige Spielglück zu oft fehlt, dann ist es vielleicht eben doch auch eher eine Saison, wo man das nicht als Ausrede zählen lassen darf. Also mein Name, der mir da dann eben so seinen Kopf schießt, ist zum Beispiel Tammy Abraham, der ein sehr, sehr schweres Jahr hatte. Sie hatten mit Dybala eben einen Entscheider, der aber auch in entscheidenden Momenten oft dann auch mit den körperlichen Voraussetzungen zu kämpfen hatte. Und ja, summa summarum ist es dann wahrscheinlich auch in der Summe zu wenig gewesen, um unter die ersten vier zu kommen, wenn man das so hart sagen möchte.
Ich glaube, wir haben sie letzten Sommer, ich war ja mein Vizemeistertipp, haben wir sie für die Anstrengungen auf dem Transfermarkt gelobt, dass da eben mit Belotti einer gekommen ist, der Abraham hätte ersetzen können, dass mit Wijnaldum noch jemand zusätzlich fürs Mittelfeld gekommen ist. Die waren dann im Endeffekt aus unterschiedlichen Gründen eben nicht die Faktoren, die es noch positiver herausreißen hätten können. Und ich glaube, neben Milan, die Mannschaft, die eben auch von Verletzungen am meisten gebeutelt gewesen ist in dieser Saison, zumindest von denen, die ganz oben mit dabei waren. Und ich glaube, dafür hat man dann, also den Poker, den haben wir ja besprochen, um die Europa League. Und wenn sie das im Elfmeterschießen gewonnen hätten, würde man dem eine ganz andere Konnotation verleihen. So. Und ich glaube nicht, dass man im Endeffekt 100% zufrieden ist, aber vielleicht doch eigentlich das Maximum rausgeholt hat am Ende.
Ja, ich bin da bei euch. Also irgendwie ist es bitter aus Romas Sicht, weil wenn das Elfmeterschießen positiv gelaufen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, Plan aufgegangen. Dann wäre es der umgekehrte Plan wie bei Lazio gewesen. Und dann würde ich sagen, wenn du die Champions League Quali dann über die Europa League nochmal mit einem zusätzlichen Titel auch holst, dann mehr als einen grünen Haken dahinter, so bist du halt einfach nicht in der Champions League. Deswegen meinte ich das eben mit bitter. Aber ich würde auch bei Marius da einhaken. Ich fand, die Roma hat schon auch sehr viele Verletzungsprobleme auf Schlüsselpositionen in den letzten Wochen und Monaten gehabt. Dass ihnen vielleicht auch es nicht ermöglicht hat, quasi sowohl in der Liga, also sozusagen den Fokus nicht nur auf die Europa League ab einem gewissen Punkt zu legen, sondern wirklich auch in der Liga dran zu bleiben. Denn dass man hätte dranbleiben können, ja, hat man ja gesehen. Aber irgendwie war es dann doch auch schwierig, das ganze personell zu wuppen. Und ja, jetzt stehst du am Ende, unter Anführungszeichen, muss man fast so sagen, mit leeren Händen da, weil ja, Europa League schön und gut, aber logisch hatte die Roma den Anspruch, irgendwie wieder Champions League zu spielen. Aber auch da noch ein letzter Satz dazu. In der Serie A ist es mittlerweile halt auch schon schwierig genug, sich für die Champions League zu qualifizieren. Also wenn es die Roma jetzt geschafft hätte, dann hätten wir jetzt halt über Milan geredet. Oder wenn Juve nicht die Punkte abgezogen worden wären, dann hätten wir über zwei Vereine geredet. Also ich finde, es zeigt halt auch, wie viel Qualität da in der Serie A an der Spitze einfach mittlerweile da ist. Und ein paar muss es treffen. Und so wie es jetzt für die Roma lief mit diesem Elfmeterschießen, war es dann halt im Nachhinein unglücklich. Denn ich fand, das wäre so die Krönung der Serie A-Saison gewesen, wenn sie dann nächstes Jahr diesen fünften Champions-League-Platz auch gehabt hätten. Das hätte der Roma gut getan. Das hätte dem italienischen Fußball nochmal diese großartige Saison vielleicht nochmal mehr Ding verliehen. Aber ja, so ist es halt. Hat halt wenig gefehlt, aber am Ende hat es dann halt auch nicht gereicht.
Hat Mourinho die Geduld und die Muse für die nächste Saison in Rom?
Schaut so aus. Zumindest. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie er jetzt da ins Büro bei den Friedkins reinstapft und was die ihm halt ermöglicht. Weil ich gehe mal davon aus, dass er das relativ klar formulieren wird. Ja, bin ja auch bei euch. Ich meine, Dybala, ich fand wirklich, das, was für Smalling defensiv galt, galt für Dybala. Also die Roma mit Dybala und die Roma ohne war wirklich fußballerisch großer Unterschied. Und fand es wirklich großartig, wie er sich auch in dem Umfeld eingelebt hat. Wirklich auch diese Vibrations, diese Emotionen aufgesogen hat, fand ich auch im Nachhinein genau der richtige Schritt für ihn. Die Stadt, also der Roma-Teil der Stadt verehrt ihn, also alles wunderbar, aber es ist halt auch Paulo Dybala, dass er halt dann halt oft auch und manchmal auch in wichtigen Phasen leider nicht spielen kann. Und das ist der Roma logischerweise auch abgegangen.
Ja, gerade nochmal auch einen Blick auf die Tabelle geworfen und das Torverhältnis mit 50-38. Also das sind deutlich weniger Tore geschossen als alle Mannschaften da, ja. Die vor denen oder um sie herum stehen, sogar weniger als Florenz und Bologna.
Ja. Und es lag nicht an Dybala, denn Dybala hat auch geknipst.
Ja, genau.
Also das Drumherum, ja.
Das ist vielleicht der Faktor, wo Mourinho ansetzen muss.
Ja, genau. Also ich sag so irgendwie, klar, es ist Mourinho-Fußball auf der einen Seite, aber da schließt sich dann wieder der Kreis zu dem, was ich davor gesagt habe. Es gab auch Spiele, wo irgendwie Tammy Abraham, glaube ich, selber am Ende des Spiels bei Expected Goals 7 stand und keins davon gemacht hat. So, ne? Also, ja. Jo, bei Atalanta hat das alles so wahrscheinlich in unserem Narrativ jetzt eher eine positive Drehung. Denn ich habe es ja bei Max schon gesagt, ne, Christian, seit Jahren schreibe ich sie immer ab und sage, jetzt kommt das Jahr, wo Bergamo richtig Probleme bekommen wird. Und so unter diesem, im Schatten meiner niedrigen Erwartungshaltung, blühen sie auf, lange auch noch um die Champions League Qualifikation mitgespielt, laufen dann auf dem 5. Rang ein. Gasperini hat da auch eine Weiterentwicklung irgendwie stattfinden lassen und das ist aller Ehren wert, finde ich. Und sind auch ein paar Namen dabei, die nicht weit davon entfernt waren, bei mir in der Top 11 der Saison zu kommen. Bin gespannt, ob der ein oder andere Name bei euch dann auftaucht. Ja, aber also Atalanta macht nach wie vor Spaß und kann ich ehrlicherweise nur sozusagen mal wieder mich entschuldigen und sagen, okay, es war also noch nicht diese Saison, in der ihr eingebrochen seid. Um dann in 2 Monaten bei der Saisonvorschau wieder das alte Spiel anzuleiern.
Ich hau jetzt mal einen Hot-Take raus. Atalanta ist dieses Jahr im Übergangsjahr und nächste Saison werden sie deutlich besser und stabiler sein als diese Saison.
Mhm. Okay.
Ja, ich finde auch ein Satz, ich finde, sie haben wirklich so ein bisschen diese Transition hinbekommen. Also Højlund, Lookman vorne drin, Scalvini hinten drin. Also wirklich sind jünger geworden, sind ein bisschen direkter geworden, haben sich aber trotzdem viele Elemente vom Gasperini-Fußball weiterhin beibehalten, haben auch ein bisschen diesen Mix dann, sag ich mal, die alles mitgemacht haben, die Tolois und so. Also ist, glaube ich, auch wichtig, dass die noch da sind, aber auch trotzdem so frisches Blut. Also findest du, wenn du als Atalanta am Ende Fünfter wirst, dann würde ich sagen, hast du sehr vieles richtig gemacht. In dem Umfeld, das wir ja gerade vorhin versucht haben einzuordnen.
Ja, Kopp Miners mit einer Bombensaison. Das wäre so ein Name, der bei mir ganz nah dran war, ins Mittelfeld mit einzuziehen.
Sitzt auf der Bank, ja.
Ja, ist auf jeden Fall erste Ergänzungsspieler. Aber lasst uns dann doch zu unserem Mittelfeld kommen. Von der Serie A zum besten Mittelfeldspieler der Saison gewählt worden ist Nicolò Barella. Der, lasst uns vielleicht in dem Fall nicht außen, sondern zentral beginnen, weil ihr habt ja 3, dann versuchen wir mal die 3 da in der Mitte zu sortieren. Nicolò Barella ist bei mir auch in der Top 11 der Saison, weil den nächsten Entwicklungsschritt gegangen, noch erwachsener, finde ich, noch mehr Gespür für Räume, gute Bälle, Torgefahr, dass er kämpfen kann und da sortiert und neben Brozovic sich entfalten kann und da das ganze Team im Mittelfeld besser macht, pipapo, Nicolò Barella ist bei mir im Mittelfeld gesetzt.
Ich habe tatsächlich den Gedanken gehabt, als ich die Wahl von der Serie A gesehen habe, dass man da schon auch die Champions League-Leistung mit hat einfließen lassen. Denn ich finde tatsächlich war es jetzt rein auf die Liga bezogen so eine typische Barella-Saison, wo er sehr, sehr viel, sehr gut war. Aber es auch längere Strecken gab, ob es dann immer daran liegt, dass er überspielt ist oder so, keine Ahnung, aber wo es halt dann eben nicht mehr so bissig, nicht mehr so entscheidend gewesen ist, wo auch, man muss ja nicht immer alles an Scorerpunkten festmachen, aber dann ist er schon eben auch mal wochenlang ohne Tor und ohne Vorlage. Und deswegen hat er bei mir tatsächlich den Sprung nicht geschafft. dieses Mal. Dafür ein Teamkollege, der meine Erwartungshaltung an ihn Lügen gestraft hat, Hakan Çalhanoğlu, der diese Brozovic-Position, finde ich, wirklich mit Bravour gemeistert hat. Ich weiß, vor einem oder anderthalb Jahren haben wir gesagt, Inter ohne Brozovic, so, das ist eine ganz andere Mannschaft. Und der Çalhanoğlu hat diese Position eingenommen und ja, niemand hätte gedacht, dass er auch defensiv, glaube ich, so gut mitmachen kann und dass er in der Lage ist, mit so einer Ruhe das Spiel so von dieser Position aus zu ordnen. Und dafür für die meiste persönliche Weiterentwicklung. Oder eine große persönliche Weiterentwicklung, die meiste, das ist vielleicht zu viel gesagt.
Ja, ich meine natürlich, ich kann mich ja natürlich auch nicht frei machen von den Eindrücken der Champions League. So. Und du hast bei Barella auch vollkommen recht, es gab auch die Phase, wo dieses Spiel, glaube ich, bei Samp war das, wo er sich mit Lukaku auf dem Platz irgendwie fast irgendwie geprügelt hätte. So. Das fällt natürlich auch in die Phase, in der Inter generell so schlecht war. Ne? Aber das ist so, wenn sie die nicht gehabt hätten, dann würden wir halt Inter auch über Inter mit als noch mehr Meisterschaftskandidat reden und mehr Perfektion.
Klar.
Ja, also ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ich bin da trotzdem nach wie vor halt Nicolò Barella-Fanboy.
Ich auch. Ey, keine Frage. Es ist vielleicht auch meine persönliche Erwartung an ihn als Spieler höher als an andere noch.
Ja. Was ist der erste Name, den du uns mitgeben möchtest, Christian, im Mittelfeld?
Ja, ich habe auch Barella drin. Ihr habt ja schon sehr viel darüber gesagt. Ich finde es halt auch aufgrund seiner Ganzheitlichkeit. Also Mario hat es ja schon gesagt, Torgefahr, Assist, läuferisch, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Allein dieses eben manchmal Räume zu finden oder zu kreieren, die andere, glaube ich, gar nicht auf dem Plan haben. Oder andere haben sie vielleicht manchmal auf dem Plan, haben aber nicht die Beine dafür, den Raum dann zu belaufen auch. Also ich bin zwar auch bei der Mittelfeldspieler des Jahres, war ich nicht mit dabei, aber er hat trotzdem seinen Platz als Achter in meinem Dreier-Mittelfeld gefunden.
Dann würde ich als nächstes einen Namen droppen, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass der dreimal auftauchen wird. Und ich war sehr überrascht und kritisiere die Community, dass er nicht in jeder Top-11 der Saison stand. Und das ist natürlich Stanislav Lobotka.
Ja, und das ist diese Auszeichnung zum besten Mittelfeldspieler ist ihm geklaut worden.
Genau, das ist auch mein Punkt. Und ich verstehe die Liga, die vielleicht denkt, warum so viel Napoli. Aber ich fand, wenn es ein Jahr gab, in der du mal fast jeden Sektor dann mit Napoli-Spielern bestücken hättest sollen, dann war es dieses Jahr und Lobotka hätte da stehen müssen.
Vielleicht sogar auch als MVP der gesamten Liga. Dass man dann die spektakuläre Lösung nimmt, das kann ich natürlich auch nachvollziehen, aber...
Genau, kann man an der Stelle ja auch sagen. Ich glaube, weiß nicht, ob das unter Stürmer oder Mittelfeldspieler gefallen würde, aber sozusagen, dass Kvaratskhelia ja zum Spieler der Saison gewählt wurde, war, glaube ich, so der Kompromiss, dass man dann das Mittelfeld der Barella zuschieben konnte. Aber klar, wenn es jetzt gerade nochmal sagt, ich hatte im ersten Moment tatsächlich gar nicht bei der Mittelfeldspielerwahl des Jahres gar nicht über Lobotka nachgedacht. Also auch, da muss ich auch einfach jetzt mal mich rügen. Aber da habt ihr natürlich vollkommen recht. Und deswegen verleihe ich jetzt hier einfach ganz offiziell den Serie Amore Award an Stanislav Lobotka für den Most Improved, Most Important. Kann man tatsächlich fast, finde ich, auch sagen. Also es ist nicht nur Most Improved, sondern es ist auch Most Important so gewesen. So wenn in dieser Mittelfeldkonstellation alles, was er da gerissen hat bei der SSC. Also Chapeau auf jeden Fall. Und finde ich, dem könnte ich fast sogar die Kapitänsbinde geben. Wobei ich glaube, die will er selber gar nicht haben.
So. Glaube ich
auch. Ja. Alright. Dann, also mein Mittelfeld ist 3, Mittelfeld könnte auch genau in so einem 4-3-3 stehen. Ne? Also ich habe dann, vielleicht ist es tatsächlich auch eher ein 3-3-5, was ich spielen lasse, wenn wir mal ehrlich sind. Ich habe mich, und da war ich kurz davor, Cop Miners spielen zu lassen. Aber der dritte bei mir in der eher zentralen Orientierung im Mittelfeld ist bei mir Sergej Milinkovic-Savic, der ehrlicherweise in diesem Jahr den Schritt gemacht hat, den ich lange vorher schon von ihm erwartet habe. Das ist so ein Spieler, von dem wir oft gesagt haben, er nimmt sich die Auszeiten. Und jetzt hat er das alles so ein bisschen angeglichen. Also, ich glaube, 9 Vorlagen, 8 Tore. Aber auch extrem viele habe ich gesehen, statistisch gesehen, viele Ballabfangaktionen, viele Torverhinderungen. Sehr wichtig auch bei Defensivstandards. Er hat nicht mehr die Vielzahl an Spielen, wo er irgendwie so gefühlt 5 Torbeteiligungen hat. Aber er hat auch nicht mehr so viele Spiele oder kaum mehr Spiele, bei denen er vollständig abtaucht, was man immer so völlig ihm vorgeworfen hat. Und deswegen ist da auch mein Argumentationsfaktor gewesen, dieses, was Christian gerade über Barella gesagt hat, dieses Ganzheitliche, wo Sergej Milinkovic-Savic einfach ja durch eine gewisse Ausrechenbarkeit für seinen Trainer und seine Mitspieler Stabilität dem Vizemeister gegeben hat. Und deswegen SMS bei mir der Dritte da im zentralen Mittelfeldverbund.
Und da würde ich alles unterschreiben. Auf jeden Fall. Trotzdem steht er bei mir nicht in der
Ja, dem schließe ich mir an. Absolut. Alles, was du sagst, Mario, völlig richtig. Bei mir war ein bisschen was, also ich fand, im Mittelfeld war auch schwierig, weil da haben sich echt ein paar angeboten. Es ist ja manchmal auch so den letzten Eindruck, den du mitnimmst. Und ich fand, bis zur WM war er wirklich herausragend. Also, und nach der WM hat man ihm vielleicht auch ein bisschen die WM gespürt, aber bin völlig bei dir. Prägende Figur dieses Lazio-Spiels, aber ich habe dann trotzdem einen anderen vorzugeben.
Na sag, wen hast du?
Soll ich gleich sagen? Ja, ich habe ihn vorhin extra bei Atalanta weggelassen, denn ich habe Koopmeiners reingenommen. Und zwar, weil ich wirklich finde, also erstmal ein paar Zahlen dazu, 10 Tore als zentraler Mittelfeldmann, finde ich, können sich sehen lassen. Dazu noch 4 Vorlagen, also wirklich auch einer, der prägend war fürs Offensivspiel. Aber ich finde viel mehr. Also es war jetzt nicht nur die Zahlen, sondern auch dazu dieser Abschluss aus der Distanz. Also immer etwas, vielleicht ein Plus, was gar nicht so viele haben quasi, wirklich auch diese Abschlussstärke. Und ich finde halt wirklich, er hat aus diesem zentralen Mittelfeld heraus, und das dürfen wir nicht vergessen, bei Atalanta als einer im zentralen Mittelfeld, da darfst du nicht nur offensiv denken. Da geht es auch viel darum, dass du Räume schließt, dass du eben diese vielen Atalanta aufrückenden Spieler, oft ja auch die Innenverteidiger, dass du schon auch dafür da bist, irgendwie die Balance zu halten. Und das hat er logischerweise nicht allein gemacht. Da war der Roan logisch auch ein ganz wichtiger Faktor. Auch Ederson hat da wirklich... Das haben sie im Verbund gelöst, gar keine Frage. Aber trotzdem finde ich, dass Koopmeiners sozusagen, er ist in diese Freuler-Rolle reingeschlüpft. Remo Freuler, der den Verein vor der Saison verlassen hatte, der lang so ein bisschen diese zentrale Figur war. Und ich finde, da wollte ich ihn einfach belohnen, weil er wirklich da auch so ein bisschen mehr Zug reinbekommen hat, bisschen mehr Dynamik auch Atalanta durch seine Spielweise, offensiv prägend, auch dafür gesorgt, dass das Ding im Zentrum geschlossen wird. Also hat er es geschafft, dass dann auch Milinkovic-Savic oder Rabiot oder können wir jetzt eine lange Liste führen, es nicht geschafft haben, aber ich wollte ihn dafür belohnen.
Danke, dass du den Namen jetzt auch schon mal erwähnt hast. Ich habe Adrien Rabiot gewählt. Ja. Es musste jemand von Juve rein und ich habe lange gehadert, ob ich den hatte ich, glaube ich, in der Winterpause, hatte ich Danilo drin. Oder nee, wir hatten, glaube ich, keinen von Juve und das gab dann Kritik, so war das. Danilo hätte es auch verdient gehabt.
Ja.
War dann ja mit Di Lorenzo und den anderen den beiden Innenverteidigern schwierig. Und deswegen vielleicht so ein bisschen Konzessionsentscheidung dann pro Rabiot und gegen eure 3 Kandidaten, die ich nicht aufgestellt habe. Finde ich, das, was wir immer von ihm in den letzten Jahren gefordert haben, halt gute Einzelspiele hat er immer drin gehabt, aber die Konstanz fehlte ein bisschen und auch, dass er Führung übernommen hat im Juve-Mittelfeld, das fehlte auch teilweise und ich finde, das hat er diese Saison extrem viel besser gemacht. Jetzt sagen natürlich viele, okay, sein Vertrag läuft aus und deswegen ist er irgendwie motivierter gewesen oder so. Kann natürlich auch sein, dass das so ist.
Aber das wäre ja nicht verboten, oder?
Nee, das stimmt. auf jeden Fall, ja, man geht mit diesem Wort ja auch immer so inflationär um, aber eine herausragende Saison gespielt, finde ich. Und ja, dadurch, dass Juve jetzt durch den Punktabzug Siebter geworden ist, laufen sie vielleicht so ein bisschen unterm Radar, aber sportlich wären sie eigentlich ja weiter oben gewesen. Und deswegen wollte ich auch einen Schwarz-Weißen da mit drin haben.
Ja, hat er sich auch verdient, finde ich. Also war auch immer wieder ein Lichtblick. Und da meine zwei weiteren Mittelfeldspieler auch eher vorne für den Sturm anzusiedeln sind, können wir da dann gleich drüber im nächsten Segment sprechen. Würde für mich tatsächlich jetzt viel besser passen, kurz auch ein kleines Juve-Fazit zu ziehen, weil du Rabiot schon hervorgehoben hast. Einer der Gewinner der Saison. Wer ist eigentlich euer Verlierer der Saison und warum ist es Max Allegri?
Ist er das?
Ja, weiß ich nicht mal. Ja, das ist.
Wenn fange ich mal an. Dann breche ich mal kurz eine kleine Lanze für Allegri. Zwar eine kleine.
Der Trainerversteher Christian Bernhard.
Ich sage auch gleich dazu, ich finde auch, dass Juve gut beraten wäre, im Sommer den Cut zu machen und nicht mit Allegri weiterzumachen, aber das wird wahrscheinlich passieren, aber da wird man jetzt in eine Wirtschaftslehrstunde reinkommen. Warum nicht? Ganz kurz, er hat noch 2 Jahre Vertrag, einen sehr hochdotierten Vertrag, da reden wir brutto über 30 Millionen Euro. Das war noch das letzte Abschiedsgeschenk von Herrn Agnelli und ich glaube, davon werden sie sich nicht lösen können. Also das nur als Prämisse. Ich fände, Juve müsste den Cut machen auf der Trainerposition. Aber in der Saison, finde ich, kann ich ihm zumindest 2 Punkte zugutehalten. Der eine ist dieses wackelige Juve-Schiff, das da wirklich sehr ins Schlittern geraten ist durch diese ganzen Geschichten außenrum. Agnelli, Nedved, alle weg, plötzlich Führungsfiguren da, die kein Mensch kennt. Da, finde ich, hat er es zumindest geschafft, diesen Zusammenhalt irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, so Spielern wie Di Maria und Co. von dem Kaliber zu erklären im Januar. Übrigens, Jungs, wir haben jetzt 15 Punkte weniger und jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir Punkte gegen Abstieg holen. Und also ich finde, er war die Juve-Figur, die noch da war, also die zumindest der Öffentlichkeit stand, der das Schiff sozusagen zumindest nicht oder verhindert hat, dass es kentert, weil es hätte vielleicht auch komplett kentern können. Und als zweiten Punkt würde ich ihm zugutehalten, dass er wirklich viele junge Spieler auf ein neues Niveau gehoben hat. Jetzt können wir auch darüber diskutieren, ob er vielleicht gezwungen dazu war, aber auch das können wir jetzt schwer beurteilen. Aber Fakt ist, die Mirettis, die Fagiolis, die Sules, die Eiling, Gatti, finde ich, passt jetzt logisch nicht in die Schiene rein, weil Gatti jetzt nicht aus dieser Juve Next Gen Mannschaft kommt, aber trotzdem auch einer, den vielleicht nicht so viele auf dem Zettel hatten. Und das, finde ich, muss man ihm einfach zugute halten, weil in diesem Dreier-Mittelfeld, Rabiot und Locatelli waren immer gesetzt und da hätte es auch ein paar andere Namen geben, auch einige, die zum Beispiel seit einem halben Jahr einen Weltmeistertitel mit sich rumtragen, aber eigentlich hat als Dritter immer einer zwischen Fagioli und Meretti gespielt und das, finde ich, ist was, für das Allegri ganz sicher auch nicht über die Jahre stand, aber in dem Jahr hat er, also diese jungen Spieler haben unter ihm definitiv eine Entwicklung genommen. Das sind die 2 Punkte. Aber nochmal zum Abschluss, trotzdem finde ich, wäre Juve gut beraten, aus sportlicher Sicht das Kapitel Allegri zu beenden.
Ja, an der Stelle kann man natürlich auch erwähnen, dass Fagioli zum besten Nachwuchsspieler der Serie A gewählt worden ist und auch in der ein oder anderen Top 11 aus der Community aufgetaucht ist. Dafür hat es bei mir ehrlicherweise noch nicht gereicht.
Nee, dafür hat er am Ende schlicht bei mir, also für mich, nicht genug Minuten gemacht. Er hat ja nun nicht, also hinten raus schon, aber lange Zeit eben nicht fix Stamm gespielt und, aber das, was ja auch gar nicht irgendwie negativ gemeint ist, denn er kam aus der Serie B und musste sich erstmal in diese Mannschaft einfügen und also von daher, also Newcomer des Jahres unterschreibe ich auch voll.
Ja. Wollen wir, bevor wir in Sturm...
Ja, gut, Fahrradskill jetzt ist auch ein Newcomer, ne? Egal.
Also ja, ja. Ich glaube, es war, die Serie A hat U23. Spieler der Saison genannt. So. Komm, bevor wir in den Sturm kommen, noch jeweils ein Satz zu Fiorentina, Bologna und Torino, die da von hinten, und eigentlich muss man Monza auch mit reinrechnen. Also Florenz 56 Punkte, Bologna 54, Torino 53, Monza 52 und Monza tatsächlich auch auf jeden Fall mit einem finanziellen Fundament, das ihnen in der nächsten Saison womöglich auch eine ganz gute Ausgangssituation mit einem schon eher gewachsenen und zusammengespielten Kader gibt. Damit haben wir eigentlich auch schon zu Monza die 2 Sätze gesagt. Aber das, was Christian vorhin über die Champions League in der Serie A gesagt hat, gilt nächstes Jahr vermutlich noch viel krasser auch für die Plätze 5 bis 10. Also bei Monza haben wir es gesagt, die haben halt am Anfang, sind sie überhaupt nicht reingekommen, sind erst später auf dem Transfermarkt tätig geworden, dann musste sich das alles einspielen, dann hat sich das sehr gut eingespielt. Man war selbst in dieser Saison schon am Ende nochmal dran, ins internationale Geschäft einzugreifen. Habe ich ganz krass auf dem Zettel nächste Saison für Plätze 5 bis 8, ehrlicherweise.
Bin ich mir auch sehr sicher, dass sie das angreifen wollen werden.
Ja, dazu ganz kurz nur, wäre ich bis vor wenigen Tagen auch absolut und bin völlig bei euch, aber der Tod von Silvio Berlusconi könnte da jetzt vieles verändert haben. Also man hört aus Italien, dass die Söhne und Töchter von Berlusconi womöglich dafür sorgen werden, dass Monza verkauft wird, dass sie sozusagen dieses Engagement nicht mehr fortsetzen. Da ist auch die Zukunft von Galliani logischerweise, die damit dranhängt. Also wenn das wirklich so kommen sollte, dann glaube ich, wäre das ein harter Cut für Monza. Ich bin auch davon ausgegangen, dass die einfach jetzt den nächsten Schritt machen und den hätten sie, glaube ich, auch gemacht. Jetzt, glaube ich, muss man wirklich erstmal abwarten, wahrscheinlich auch im Sommer, wie das an der Vereinsspitze, oder was heißt Vereinsspitze, ist das eine, aber halt einfach, wie es mit den Geldern ausschaut.
Und, das stimmt natürlich.
Dementsprechend wäre ich an sich auch total dabei. Ich glaube, wenn das normal weitergelaufen wäre, wären die Richtung Fiorentina gegangen, so in Sachen Angriff oder so. Jetzt, glaube ich, müssen wir erst ein bisschen abwarten, weil da könnte sich noch einiges tun.
Welche US-Amerikaner kommen in Frage?
Bei Bologna und Torino bin ich mir nicht ganz sicher, ob 8 bis 10 Punkte mehr drin sind. Die sind so on the edge. Wobei sie auch mal wieder so Phasen haben, wo sie Auszeiten hatten. Wenn sie die nicht haben, dann geht es vielleicht höher. Aber Motta, also wenn er nochmal ein Jahr bleibt, wie gesagt, ich habe es da auch schon bei Max im Rasenfunk gesagt, das ist einer auf jeden Fall, der in den nächsten Jahren bei einem Top-Top-Club, Top-Top-Top-Top-Club sein wird. Juric nach wie vor einfach ein sehr guter Trainer. Wenn sie es noch gewinnen, wenn sie es noch schaffen, irgendwie 6x1-0 gegen die Lecces und Spezias dieser Welt zu gewinnen und nicht nur irgendwie, wobei das dieses Jahr auch schon besser geworden, muss man ehrlicherweise sagen. Und der Fiorentina wünsche ich einfach einen Stürmer, der mindestens 15 Tore macht und dass sie halt irgendwie das, was sich halt auch wir haben drüber gesprochen, Marius, im Conference League Finale dann irgendwie so manifestiert hat die ganze Saison, dass die Effektivität im Schlussdrittel der Italiano-Mannschaft noch ein bisschen abgeht. Wenn das noch, das ist nämlich der letzte Baustein, muss man sagen, ansonsten ist da nicht der, also man kann sich immer weiterentwickeln, ne? Das wissen wir alle, aber das war ja schon nahe für das, was die Fiorentina an Möglichkeiten hat, war das schon teils nahe an der Perfektion, bis auf dieses wirklich letzte Zwingende rund um den Strafraum.
Ja, definitiv. Aber ich finde bei der Fiorentina, das, was für Inter gilt, gilt für mich auch bei der Fiorentina. Also wenn du den doppelten Weg sowohl in der Coppa Italia als auch in der Conference League dann wirklich so weit gehst, leider nicht ganz zu Ende, aber sehr, sehr weit. Auch ich finde beide Finals, also sie hätten sich in beiden Finals mindestens die Verlängerung verdient. Also das, ja, Mai ist dann halt auch bitter, dass du am Ende mit leeren Händen dastehst. Aber wenn wir uns anschauen, dass sie auch auf 8 gelandet sind, also im Prinzip waren die 7 davor auch die, glaube ich, die auch höher einzuschätzen sind, die auch andere Möglichkeiten haben, dann finde ich, ist das großartig, gerade auch, weil du als Fiorentina jetzt nicht über Jahre diese Doppel- oder gar Dreifachbelastung gewohnt bist. Und dementsprechend, ich freue mich, ich finde es schön, dass Italiano weitermacht, weil ich glaube, da ist ja schon viel da. Comiso wird vielleicht noch ein bisschen was machen, noch was dazu holen. Also ich freue mich auf den Fiorentina-Fußball auch in der nächsten Saison.
Ja, Word. Dann lass uns bei unserer Top-Elf in den Sturm gehen. Und da kann ich sagen, sozusagen mein Schienenspieler im Mittelfeld, im linken, in meinem Fünfer-Mittelfeld, dann bei euch wahrscheinlich in der Dreierspitze ist ein gewisser Georgier, Kicha Kvaratskhelia, der, glaube ich, ehrlicherweise da auch nicht viel Raum für Diskussionen zulässt, oder Marius?
Nö. Also, was soll man sagen? Kann man das Zitat von Julius Caesar bringen oder was? So ein bisschen.
Welches? Ja, Das passt ganz gut.
Kam und...
Also, kam, sah, siegte. Ja. Ja.
Ich bin gespannt, Mario, wenn du ihn auch noch zu einem perfekten Schienenspieler machst, dann, dann kriegt er nochmal eine neue Dimension.
Ja, er sorgt einfach dafür, dass man den anderen aufregendsten Spieler der Liga von der angestammten Linken auf die rechte Seite stellen muss.
Bei dir spielt Quietscher auch wahrscheinlich, oder, Christian?
Bei mir spielt er auch, ja. Und ein Satz noch dazu, das finde ich einfach das Prägendste. Also wir reden über einen Spieler, den davor kaum in auf dem Zettel hatte. Und am Ende der Saison liefen Spiele gegen Napoli so ab, dass der Gegner meistens seine rechte Abwehrseite nicht gedoppelt hat, sondern manchmal sogar mit 3 Mann verteidigt hat. Und ich finde, das bringt die Saison von Herrn Kvaratskhelia ganz gut auf den Punkt.
Ja, definitiv.
Und jeder hat irgendwie versucht, den in den Griff zu kriegen und hat dafür auch viel Risiko genommen, weil dadurch andere Räume frei wurden. Die hat Napoli logisch auch genutzt. Also herausragend, ja. Ja.
Und ich schlage ehrlicherweise, während mein Rechner sich jetzt auch langsam ein bisschen hitzig zu Wort meldet aufgrund unserer Aufzeichnungsdauer. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Oder es wird draußen Rasen gemäht. Ich weiß es nicht genau. Eins von beiden. Aber es ist auf jeden Fall bei mir. Das zum einen und zum anderen gehe ich mit in dem, was Marius auch gesagt hat. Es führt dazu, dass ich auch auf der rechten Seite da in der Sommerpause viel Arbeit auch am taktischen Brett zu machen habe, denn ich habe nicht nur einen Spieler zum Schienenspieler, um zu funktionieren, sondern ich muss ihn auch noch auf die andere Seite stellen. Ich habe vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ich Domenico Berardi da reinbringen werde, und als ich mir jetzt gerade das alles angeschaut habe, habe ich gesagt, ja gut, gar kein Milan-Spieler ist auch keine Option. Und Rafa Leao draußen lassen ist eigentlich auch keine Option, denn ja, der hatte auch seine Auszeiten, und da muss ich jetzt ziehe ich natürlich wieder auch ein Champions League Beispiel an her, aber auch das 4-0 in Napoli und das, was er diesem Milan gibt, lässt sich einfach halt nicht wegdiskutieren. Und auch wenn weil er auch ein junger Spieler ist, muss man ihm auch diese Pausen, die ja auch nicht länger als 2-3 Wochen dann meistens sind, ihm zugutehalten, dass er dann sogar noch im Champions League Halbfinale halt angeschlagen spielt. Und selbst da hat er Momente gehabt, die das hätten nochmal irgendwie das Momentum drehen lassen können. Von daher links im Fünfer Mittelfeld Kvaratskhelia, rechts Leao mit sehr viel Zug nach vorne, müssen die Lorenzo und Di Marco da ein bisschen hinten dicht machen. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich habe mir noch vorgestellt, dass man natürlich auch gegen den Ball kann Lobotka sich auch in die Kette nach hinten fallen lassen und Innenverteidiger spielen. Darf er halt irgendwie nicht ins Kopfballduell gehen, aber auch das kriegt er hin. So.
Dass ich bei Fabio Cannavaro noch einmal Stellungsspiel 101 angucken und dann. Ja, genau.
Also Marius und ich gehen mit Quietscher und Leao auf den Flügeln. Wer ist dein, der kommt bei dir über rechts, Christian?
Ja, also bei mir ist es nicht Leao und bei mir kommt er auch nicht wirklich über rechts, sondern er wird so ein bisschen satellitenmäßig um einen Mann rumschwirren, der, glaube ich, jetzt auch noch in Kürze noch bei allen drei fallen wird. Ich habe mich am Ende doch für Lautaro entschieden. Denn ich finde, man kann Inter, klar, in der Liga hat man schon sicherlich nicht das, was es sein sollte. Aber ich habe dann auch noch, weil wir über Italien reden, ich habe die Supercoppa und die Coppa Italia irgendwie auch noch mit reingenommen. Die hat er halt beide auch mitentschieden. Also er war auch in den entscheidenden Momenten, wenn es um Pokale ging, da. Er hat 21 Mal getroffen, allein in der Liga. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, auch 6 Vorlagen, hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Zettel. Aber gerade als Lukaku wieder zurückkam, hat man auch so ein bisschen diese Lula wieder gesehen, diese Harmonie zwischen Lautaro und Ding. Ja, und ich habe mich einfach schwer getan, ihn draußen zu lassen. Ich meine, dasselbe gilt für Leao, habe ich mich auch schwer getan, aber da habe ich mich einfach dann der geografischen Logik auf dem Rasen gebeugt und gesagt, mal über links kommt jetzt halt bei mir Kvaratskhelia. Und ja, ich weiß, Lautaro ist kein klassischer Rechtsaußen, aber wie gesagt, er kann auch um Dzeko ein bisschen rumkreisen, er kann auch ein bisschen um Lukaku rumkreisen, also kann er das bei mir auch.
Ja, es ist gut, dass Christian keine Social-Media-Accounts hat, weil diese Top-11 werde ich sofort nachher der Community zum Fraß vorwerfen.
Okay, dann geht's.
Oder kommen die Tifosi der AC, kommen dann groß auf. Nee, aber ich verstehe das auch und machen wir es ganz kurz. Ich habe mir 2 Namen aufgehoben in meinem 3-5-2. Und es ist der eine, der Stürmer der Saison, der Torschützenkönig Victor Osimhen. Und der andere ist eben bei mir auch Lautaro Martinez. Denn, du hast eigentlich auch schon alles gesagt, aber was der für einen entscheidenden Faktor hat und Gegenpressing, Aggressivität, Gierigkeit, Gierigkeit vor allem. Lautaro hat mich gerade vor allem, natürlich auch der Eindruck, viel Eindruck der letzten Wochen, aber hat mich abgeholt, diese Saison auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich auch gerade nochmal nachgeguckt, Lautaro hat scorerwertmäßig die beste Saison seiner Karriere gespielt. Und es ist auch, also sagen wir, ich wechsle ja auch zur Halbzeit aus und ihn ein. Also es ist natürlich auch absolut verdient. Vielleicht wollte ich auch mal einfach noch einen Milan-Spieler unterbringen.
Ist ja auch gut, bei mir ist es umgekehrt. Ich bringe dann halt auch Leao von der Bank. Ist auch nicht ganz angenehm für gegnerische Abwehrreihen, wenn frischer Leao von der Bank machen kann.
Ja, Marius, und jetzt bei dir Sturmspitze Petagna, oder?
Sicher. Vlahovic. klar. Victor.
Ja, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum.
Nee. Schwierig an Osimhen vorbeizukommen, auch, finde ich, weil es die Kombi Osimhen plus Kvaratskhelia auch oft war. Also sind wir wieder beim Thema Chemie. Bei Neapel hat es auf sehr vielen Gegenden des Rasens sehr gute Chemie gegeben. Wir haben das Mittelfeld angesprochen. Die zwei würde ich da halt auch einfach mit reinnehmen. Und ja, die Zahlen sprechen für ihn. Seine Athletik. Ich sage allen nur, schaut euch nochmal das Tor gegen die Roma in Rom, gegen Smalling an. Ja. Das war für mich so das typische Osimhen-Tor. Der hatte eigentlich ein paar Meter Rückstand, schafft es aber trotzdem dann mit seinen langen Beinen da vorne reinzukommen. Dann zimmert er das Ding auch aus dem Winkel rein. Also für mich mit Haaland zusammen der beste Stürmer Europas dieses Jahr.
Ja, wäre für mich auch eher der Spieler aus Napoli, den ich an Bayerns Stelle holen würde, aber...
Der ist dann nochmal ein bisschen teurer.
Ja, das kann sein.
Ich glaube auch, dass De Laurentiis ja schon gesagt hat, dass da nichts geht.
Verständlicherweise. Ja. Das waren unsere drei Top-11 der Saison. Ich baue da mal mit irgendwelchen, da gibt es ja so Line-Up-Bilder und so. Ich baue da die dreimal zusammen und dann... posten wir die, dann könnt ihr euch drüber auslassen und habt noch die Zeit bis nächste Woche, uns eure einzusenden. Ich weiß, es sind schon ganz viele gekommen und dann werden wir das aus und machen, wie gesagt, nächste Woche eine kleine Zusammenfassung von dem, was aus der Community gekommen ist. Auch dann natürlich schon gerne Nachrichten und Ergänzungen zu dem, was wir gesagt haben. Ich finde, es ist trotz dessen, dass es für jeden ja so diese sogenannte Obvious Choice war, da ist doch jetzt auf dem einen oder anderen im ein oder anderen Bereich der Mannschaft ein bisschen Farbe drin, ein bisschen Ideen, wie gesagt. Ich muss noch gucken, wie wir das in der Rückwärtsbewegung hinbekommen. Wir machen einfach sonst Eroberungen.
Ja, du bist ja auch
Gegnershälfte. Also. Ja, 5-4 ist immer besser als 1-0. Ah, müssen wir uns noch kurz drüber unterhalten, wer der Trainer der Saison ist?
Nee,
oder? Gut. Dann viel Aladino, Spaß. Bitte. Viel Spaß im Sabbatical. Erhol dich gut, Luciano. Und ich hoffe ehrlicherweise, dass wir ihn dann doch trotzdem in der Serie A wiedersehen, wenn er danach noch mal ein bisschen weiterarbeiten möchte. Wollen wir zwei, drei Worte zu Udinese, Sassuolo, Empoli, Salernitana, Lecce verlieren? Ich ehrlicherweise bei Sassuolo jedes Jahr das Gleiche. Bei Udinese ist es irgendwie jedes Jahr auch das Gleiche. Das Einzige, was ich kurz einmal sagen wollen würde, ist, dass ich das Team aus Salerno beglückwünschen möchte. Das hat insgesamt doch sehr viel besser funktioniert, als ich gedacht habe. Und ich glaube, ich hatte sie auch als Absteiger getippt.
Ich glaube, ich auch.
Ja.
Und also allein für den Move, Ochoa nach Europa zurückzuholen und ihn dann auch zu einem der besten Torwarte der zweiten Saisonhälfte zu machen, dass wir den Namen jetzt auch nochmal erwähnt haben. Das gebührt schon, das kriegt schon meinen Respekt. So.
Ja, ist in Salerno zum MVP gewählt worden von den Fans, ne? Also, ja. Hut ab. Und ich glaube, das erste Spiel war das gegen Milan, wo er auch schon so, das hatte ich kommentiert, so zwei, drei Glanzparaden, aber dann auch zwei, dreimal so durch den Strafraum geirrt, wo ich auch gedacht habe, so, ich weiß nicht, ob das irgendwie auf Dauer gut geht, aber es ist gut gegangen und sie haben sich dann im Endeffekt mit 11 Punkten Vorsprung in der Serie A gehalten. Dafür wirklich Hut ab.
Auch Paulo Sousa, ne? Also haben wir ja gesagt, ob das jetzt so die richtige Idee war. Hat aber ja dann im Endeffekt ganz gut funktioniert.
Ich würde vielleicht Lecce auch noch kurz nennen, als Aufsteiger.
Ja.
Ja, am Ende war es, sie hatten dann diese krasse Schwächephase, wo sie nochmal reingerutscht sind, aber hatten dann doch ein ordentliches Polster. Auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, also das war sehr erfrischend, auch viel auf, wenn man das vielleicht auch beim Aufstieg hat, ja, aber versuchend auch Dominanz auszuüben. Hjulmand, großartige Saison da gespielt, im Zentrum, im Mittelfeld, der junge Däne, der ist logisch auch bei anderen jetzt auf dem Zettel. Basquiarotto, schön, dass der Name vorhin mal gefallen ist, fand ich, großartige Saison gespielt. Also gerade, wenn wir, weil wir gerade die Salernitana hatten, ich glaube, die Mittel, die Lecce zur Verfügung stehen, wirtschaftlicher Natur im Vergleich zu Salernitana, das ist eine andere Nummer.
Ja, ja.
Und dementsprechend, ja, toll, dass sie drin geblieben sind. Und eben, wie gesagt, nicht nur, dass sie drin geblieben sind, sondern auch, wie sie drin geblieben
sind, fand ich. Endlich mal, dass dieser Lecce Fußball nicht zum direkten Wiederabstieg geführt
hat. Ja. Und Umtiti muss man vielleicht auch noch ganz kurz nennen. Ja. Wirklich, also für den, er hat ja auch ein paar Interviews gegeben, er hat gemeint, das muss in Barcelona wirklich für ihn menschlich auch ganz, ganz schwierig gewesen sein. Er hat sich ganz oft bei Lecce auch bedankt, einfach nochmal diese Chance bekommen zu haben. Wenn das ein Spieler von einer Kategorie wie Umtiti sagt, also wie eng die auch zusammengewachsen sind, welche Rolle er dann gespielt hat, logischerweise mit seiner Erfahrung. Schöne Geschichte.
Über Empoli bin ich einfach hinweggegangen. Nächstes Jahr schwer.
Ja, hat man aber auch, also ich habe Empoli als Absteiger getippt.
Ja.
Und dafür 43 Punkte zu holen am Ende. Zanetti ist immer noch Trainer, ne?
Ja.
Das also ist ja auch ein Trainer, wo wir, als er aufgestiegen ist in die Serie A, gesagt haben, den muss man auf jeden Fall auf dem Zettel behalten. Und ich glaube, das hat er jetzt auch gezeigt. Also, dass der Klassenerhalt so souverän wird, hätte ich ihnen nicht zugetraut. Und da sind immer junge, interessante Spieler in der Mannschaft. Also jetzt auch, wie Baldanzi aufgekommen ist zum Beispiel. Der Arbeit, die in Empoli gemacht wird, nötigt mir auf jeden Fall auch Respekt ab.
Viele junge Italiener vor allen Dingen. Also ja, da können, Baldanzi hast du ja genannt, Cambiaghi jetzt auch, großartiges Saisonfinale. Fazzini jetzt auch im Mittelfeld gut gemacht. Also ich finde es beeindruckend, wie Empoli, auch da wieder die Mittel, glaube ich, sind nicht die ganz großen, aber wie sie sich immer wieder neu erfinden, trotzdem auch den Jungen Chance geben. Ja, und wie Marius gesagt hat, dann auch, die hatten halt so früh dieses große Polster, die hatten dann auch echt einen langen Negativ-Run, aber da hatten sie halt einfach schon so viele Punkte Vorsprung. Und das muss ich sagen, das ist dann auch mal die einen Punkten früher, die anderen Punkten später. Und wenn du dir das Polster schon vorher erspielt hast, teilweise auch, weil du in San Siro gewonnen hast, ja gut, dann glaube ich, kann man da nicht mehr als nur gut ziehen.
Definitiv.
Ein Wort zu Sassuolo, wenn da der... Die Zerbis und so und die anderen Spieler sind ja in den letzten Jahren schon gegangen. Und wenn jetzt, es sieht ja jetzt tatsächlich so aus, als könnte Berardi gehen. Ich nehme vorhin bei Lazio vergessen habe, auf dem Mercato zu erwähnen. Da gibt es konkrete Gespräche auf jeden Fall. Da muss man dann mal sehen, wie es nächste Saison mit denen weitergeht. Also wenn Berardi und Fratesi weggehen, die haben natürlich auch immer ein gutes Scouting gehabt. Aber das könnte dann auch schon schwierig werden, glaube ich.
Ja, definitiv. Ich muss mich mal umgekehrt entschuldigen bei Hellas, die ich glaube ich irgendwie, das war so ein Tipp, eventuell habe ich sie irgendwann, als ich bei Platz 13 angekommen war, beim Tabellentipp gemerkt, oh, ich habe Hellas noch nicht, und dann habe ich sie irgendwo auf Platz 8 getippt oder Platz 9, also ich habe sie wirklich viel zu gut eingeschätzt, die haben auf jeden Fall die Klasse gehalten. Spezia geht runter, Hellas traue ich tatsächlich zu, weil ich das Mannschaftsgerüst relativ okay finde, dass es nächstes Jahr vielleicht ein bisschen früher mit dem Klassenerhalt klappt. Cremonese und Sampdoria, ich weiß nicht, ob ihr noch einen Take habt. Bei Samp, glaube ich, kann man einfach nur hoffen, dass der Verein nicht komplett vor die Hunde geht.
Ist der Verkauf von der Mitgliederversammlung beschlossen worden? Ich glaube, also irgendwie so einen Kommunikator gab es jetzt auch.
Ja, also es deutet alles in die Richtung, genau. Also ich finde, bei Samp muss man sagen, sportlich hätte es nicht schlimmer laufen können und trotzdem hätte das Ganze noch viel schlimmer enden können.
Ja.
Weil die wären wirklich womöglich komplett an die Wand gefahren und dann hätte man die Samp in einer ganz anderen Liga gesehen. Also wenn es jetzt am Ende so kommt, dass durch die Übernahme jetzt auch die Serie B gesichert ist, dann so schwierig ist es, irgendwas positiv rauszufinden, aber das ist halt positiv, weil die waren wirklich kurz davor, komplett von der Bildfläche zu verschwinden.
Noch eine Einschätzung von dir zu Spezia und Cremonese. Christian, ich meine, Spezia habe ich, glaube ich, mal irgendwie gesagt, mein Gefühl ist so, dass die jetzt, dass das jetzt so eine Serie B-Mannschaft wird. Cremonese hat uns ja Spaß gemacht über weite Strecken, glaube ich aber auch nicht, dass sie direkt wiederkommen.
Sicherlich schwierig, aber Cremonese würde ich auch, obwohl sie ein Absteiger sind, leicht positiv hervorheben, weil ich finde, sie haben alles probiert. Sie waren dann auch in der Phase, als sie wirklich jeder abgeschrieben hat, sind sie irgendwie nochmal rangerobbt, sind wirklich nochmal, haben versucht ranzukommen. Ich erinnere mich auch an einige Spiele gegen Juve, 0-1, 92. Freistoß, Milik, glaube ich, war es. Also sie haben wirklich in vielen, auch gegen die Großen, es mit ihren Mitteln versucht. Also ich finde, so kann man unter Anführungszeichen ehrenhaft absteigen, auch die Möglichkeiten, die sie hatten. Und gerade auch am Ende nochmal da versuchen, nochmal ranzukommen. Chapeau. Spezia, ich glaube, ich hatte Spezia sogar als Absteiger. Ich hatte jetzt das Gefühl, bei Spezia ist es irgendwann womöglich halt auch einfach wieder Zeit. Ich meine, dass es jetzt klar in einem Entscheidungsspiel kam, ist knapp und eng, aber da ist mir dann doch, auch was die Qualität betrifft, dürfen wir auch nicht vergessen, Italiano, der da seinen ersten Schritt in der Serie A gemacht hat, hat wahrscheinlich auch viel Qualität gegeben, die war dann ja auch nicht mehr da. Also für mich irgendwie nicht überraschend, dass sie runtergehen. Und ja, in der Serie B nicht einfach. Also da auch Bari, die jetzt ja knapp gescheitert sind. Mal schauen, was da noch passiert. Parma, muss ich Marius nicht sagen. Also das sind einige andere große Namen. Das wird sowohl für Spezia als auch für Cremonese alles andere sein.
Aber es war wie immer einfach, mit dir eine wunderbare Sendung zu gestalten, Christian. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine Zeit. An euch nochmal der Aufruf. Noch ein paar Tage Zeit habt ihr, uns Feedback zu geben zu Top 11, zu dieser Folge insgesamt. Und dann hören wir uns nächsten Dienstag nochmal. Könnt uns auch gerne mal sagen, ob euch hier jetzt noch irgendwas gefehlt hat und was ihr vielleicht dann auch vor der neuen Saison euch wünschen würdet, was wir nochmal ganz genau mit Christian besprechen. Denn ich glaube, eine Saisonvorschau, die ist auch auf jeden Fall wieder fest eingeplant.
Da freuen wir uns jetzt schon drauf, wieder tolle Tipps rauszuholen. Ne?
Absolut. Danke dir, Christian. Danke euch fürs Zuhören. Marius, auch dir natürlich wieder vielen Dank.
Danke euch beiden und euch allen.
Danke euch.
Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo.